Can you tell me something about the history of the word hacking?
I actually like the way you asked that question. Most people ask, are you a hacker? And I don't think of myself as a hacker per se, because to me, hacking is a pursuit. It's an activity. It's a verb. It is anyone who is intensely involved in the thing they're doing to an extreme amount. If you can hack the theater, right? If you get up in the morning and you go straight to the theater and you start painting sets and rewiring the lights and stuff like that, you're hacking theater. And most people don't. Most people will just do their job, stuff like that. A hacker is someone who's well beyond that, someone who's seriously involved.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 172. Mein Name ist Tim Pritlaff und ja, heute ist mal wieder Spezialthema angesagt. Habe ich zumindest so im Gefühl. Ich weiß so recht noch gar keinen Titel, aber ich glaube, das wird sich so im Laufe des Gesprächs dann auch herausstellen. Erstmal geht es darum, so ein bisschen Hacker-Historie zu beleuchten und auch ein wenig die Gegenwart mal auseinanderzunehmen. Und das Ganze mal aus einer Perspektive, die wir hier sonst ein bisschen seltener haben, nämlich einer spezifisch holländischen Perspektive. Und dazu begrüße ich Rob
Hallo.
Hongreib. Hallo. Ja, schön, dass du es mal geschafft hast. Das hat sich hier gerade ganz zufällig ergeben, hier in Berlin in der Metaebene. Ja, Rob, du bist ja schon eine Weile dabei, kann man so sagen. Wann bist du denn in den Computertopf gefallen und hast so den Zaubertrank aufgenommen?
Also ich war schon mit Technik schon eine Weile unterwegs. Ich habe mit so 11 habe ich angefangen, Sender zu bauen.
Radiosender.
Ich bin jetzt 42, also das war in 79 oder so, habe ich angefangen, Radiosender zu bauen. Und mit 12 hatten wir dann so einen echten, so eine Radiostation mit Sendungen und selber dann mit Kassetten und Musik und selber Mischpult bauen.
Echt, ihr habt richtig Radio gemacht?
Wir haben richtig Radio gemacht, so mit 12. Und dann waren wir mit, ich war noch 12, dann waren wir in die Ferien in England und dann hat mein Vater, weil Freunde von uns das auch hatten, hat er einen ZX81 gekauft.
Der gute.
Mit der Gedanke, ist alles Englisch, du verstehst das zwar noch nicht, aber dann, wenn wir zu Hause sind, dann erkläre ich dir das alles und dann kannst du vielleicht selber ein bisschen programmieren. Dann habe ich der Rest der Ferien eigentlich nichts anderes gemacht, als dieses Handbuch 1000 Mal hin und her lesen, bis ich alles verstanden hatte.
Das heißt, dein Vater war auch schon mit Computern zugange?
Naja, mein Vater hatte dann erst später selber auch noch einen Computer, einen Tandy TRS-80 Model 100. Ich weiß nicht, ob du die noch erinnerst, das sind so die ganz flache Notebook-ähnliche Computer mit 8 Regeln mit 40 Characters.
Ja, ist ja auch so ein Klassiker der Steinzeit.
Klassiker der Steinzeit. Der war, mein Vater war Journalist bei einer großen Zeitung in Holland. Und der hatte das, also das war, bevor er das hatte, hat er dann in die Zeitung angerufen und seinen Artikel dann vorgelesen an der Steno-Abteilung. Und jetzt konnte er das selber mit Akustikmodem rüberladen. Das war aber ein Jahr, nachdem ich schon den ZX81 hatte. Aber dann habe ich auch angefangen, bin ich also 13, 14 gewesen, angefangen mit Modems zu spielen. Und Bulletin Boards und mal gucken, ob man in den Uni-Computern anrufen kann. Und
81? 82?
Sowas. So um den Dreh.
Aha. Wie gut war es denn da in Holland bestellt um die BBS Bulletin Board Mailbox Szene?
Es gab, glaube ich, 3 in ganz Holland am Anfang. Das waren 300 Baud Akustikkoppler, das muss man sich auch nicht sehr viel vorstellen. Das war 1200 Baud Full Duplex war noch nicht da. Es gab eigentlich nur noch 300 Baud und diese 1275. Was hier BTX hieß, bei uns Videotext. Viditel, Entschuldigung.
Viditel, ja. In Holland war das auch so verbreitet, mir war das gar nicht bewusst. Also Frankreich, Minitel, Deutschland, Bildschirmtext.
Und ja, bei uns war es kleiner. Aber das gab es dann, also 300 Baud war das Einzige, was man Full Duplex hatte.
Ja.
Ja, da angefangen zu spielen, angefangen, naja, mit den drei Bulletin Boards war man dann irgendwann fertig.
Und das hast du noch mit deinem ZX81 gemacht? Nee.
Nee, das war mit den Tandy TRS 80 Model 100, echt? Als mein Vater dann nicht zu Hause war, weil der kam dann so um 7 abends zu Hause. Und bevor diese Zeit konnte ich dann damit spielen. Da gab es auch noch so ein paar Telefonrechnungen, die meine Eltern sich noch länger erinnert haben.
Oh ja, damals, oh Gott, ja, das war ganz furchtbar.
Und da gab es dann nochmal die Phase, dass die Familie festgestellt hat, sie ist nicht mehr erreichbar von außen.
Weil die Telefonleitung die ganze Zeit belegt ist.
So, diese Phase hatten wir, glaube ich, alle. Ja.
Und wie haben sie dann reagiert? Haben sie es dann versucht zu verbieten oder haben sie dir deine eigene Telefonleitung gegeben?
Nee, eine eigene Telefonleitung zu Hause hatte ich nie. Ja, dann würde es ein wenig reguliert, nur 2 Stunden oder nur innerhalb Amsterdam, wenn es mal wieder um etwas höhere Beträge ging.
Ja. Aber die anderen Boxen, BBSen, waren auch bestimmt auch in Amsterdam, oder?
Es gab 2 in Amsterdam, ja. Mhm.
Es war schon so ein bisschen das Zentrum, oder? So das elektronische, kulturelle.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich meine, Amsterdam hat natürlich aus der Ferne betrachtet immer so eine besondere, ja, weiß ich nicht, einen besonderen Glanz. So, ich meine, das ist so die Stadt, die man eigentlich so primär mit den Niederlanden in Verbindung bringt.
Ja, gerade zu den Zeit war das auch noch so. Mittlerweile ist auch Rotterdam richtig so Kulturzentrum am Werden, aber zu dem Zeit war Amsterdam so richtig der Stadt. Mhm. Da war auch viel los, gerade so in 1980 war da Hausbesetzerbewegung richtig, richtig groß. Also auch als kultureller Faktor und als Faktor im öffentlichen Leben. Mir fällt gerade nichts ein.
Ja, also okay, also du hast halt mit diesen BBSen angefangen. Das heißt, du hast auch gleich irgendwie programmiert oder war das jetzt wirklich von vornherein Kommunikation, die dich da begeistert hat?
Ja, sowohl als auch, ich habe angefangen zu programmieren auf diesen ZX81 in Basic und auch ein bisschen Z80 Machine Code.
Ja.
Nur mal zu mal probieren. Aber ich fand auf den BBSen auch diese Kommunikation interessant und wir haben da auch in Gruppen so bei die ersten BBSen in Holland, NEAPS und Saga, und wir haben da auch festgestellt, diese Kommunikation ist anders. Ich glaube, jeder entdeckt das, aber wir haben das auch, ich erinnere mich Gespräche, wo wir das dann in Gruppe von so 30, 40 Leute, die auf einem so einem BBS jeder Tag oder jede paar Tage da waren, weil das hatte nur 2 Leitungen oder 1 oder 2 oder 3 und das da konnte man also, man war da einmal am Tag oder zweimal am Tag und hat dann reagiert.
Es waren mehr so Anrufbeantworter, ne?
Es waren mehr so Anrufbeantworter, genau. Und diese 30, 40 Leute, die auf diesen BBSen da waren, haben, ich erinnere mich noch gut, dass wir untereinander festgestellt haben, hey, hier ist was ganz anders. Die Kommunikation sieht anders aus. Man das wirkt nicht wie ein Gespräch. Es ist, naja, die Dinger, die wir jetzt alle wissen. Konflikte laufen schneller aus dem Ruder. Man muss da schon ein bisschen aufpassen mit so Ironie und ein bisschen freundlich zueinander sein. Andere Leute werden dominant im Gespräch. Es handelt sich vielmehr um die Argumente, als um wer das richtig schön präsentiert und wer immer das Gespräch irgendwie monopolisiert, sondern es ist so Sachen, die man erst später dann Kultur würden. Mhm. Ich erinnere mich noch gut, dass wir das in 82 da schon drüber geredet haben.
Da warst du ja eigentlich auch schon relativ früh dabei, ne?
Mhm.
Wie hat sich das so angefühlt, da so alleine zu sein mit so wenigen?
Ja, ich erinnere mich erst die spätere Phase, als ich dann mal in den Medien war, und dann sind wir schon in 87, 88, als es dann in Holland angefangen hat, so ein bisschen Interesse in dieses Thema zu kommen und dass auch Journalisten mal von Modems und Computern gehört hatten. Und ich erinnere mich gut, dass ich war damals, naja, was war ich, in 87, war ich 18, 19. dieses Versuch zu erzählen, dass wir da eine neue Welt entdeckt hatten und da sind allerhand Sachen los und da passiert viel und da ist jetzt Usenet und Newsgroups und weltweite Kommunikation, das wird die Welt ändern. Es wird nicht lange so sein, dass mit Amerika kommunizieren so teuer ist, dass niemand das macht. So diese ganze Evangelismus, was wir da gemacht haben, und das würde so in 87 echt noch mit Kopfschütteln. So die erste Frage, die erste Gegenfrage war dann: Und wie lange sitzt du denn pro Tag hinter diesem Rechner? So was? Wir
Frage
reden hier
kommt mal, ja auch heute noch.
Ja, aber so richtig so nur als es war kein, es würde nicht wahrgenommen als Entdeckung eine neue Welt. Es würde wahrgenommen als ja hier ist aber einer komisch.
Ja. Die sitzen die ganze Zeit im Keller vor dem Bildschirm.
Ja, aber auch so richtig als nur als Human Interest interessant.
Und gar nicht so die eigentliche Botschaft.
Und gar nicht so die eigentliche Botschaft, würde gar nicht wahrgenommen, dass das eine Botschaft war. Und das kam dann erst, dass das kam, dann sind wir schon über 1990.
Ja, und ich würde sogar sagen, noch deutlich später, ne?
Naja, obwohl das in Holland früher kam als hier in Deutschland.
Das stimmt. Also, das war ja auch immer mein Eindruck, dass Holland in gewisser Hinsicht so auch die Speerspitze war, was die Internetverbreitung betraf und auch so die Akzeptanz der neuen Kommunikationsformen und Kommunikationswege. Das hat sich ja auch konkret daran gezeigt, dass eigentlich in Amsterdam später dann das Internet eigentlich das erste Mal so richtig aufgeschlagen ist.
Mhm.
Sehe ich das eigentlich richtig?
Also da siehst du richtig, aber teilweise sind das Zufallsfaktoren.
Warum? Also was ist denn passiert? Also wann hast du denn das Internet als solches, gut, also Usenet hast du ja schon erwähnt, das kam dann wahrscheinlich so Mitte der 80er Jahre dazu.
Mitte bis Ende, ja.
Und wann?
Zumindest, dass ich es wahrgenommen habe und dass es bei uns in der Szene eine Rolle spielte.
Ja, und habt ihr dann sozusagen das Usenet selber über den Teich geholt oder wurde es
nein,
schon
nein,
geholt?
Das wurde schon geholt. In Amsterdam gibt's an der Uni, gab's immer schon lange bevor ich da angefangen bin, so Anfang der 80er gab's da schon Connections mit Amerika. Piet Beertema, einer der Pioniere in Holland, der war schon in 1980 dabei, Computer zu vernetzen. Und da gab's dann auch eine Datenleitung nach Amerika. Ich glaube, der war Mitte der 80er schon 64 Kilobit. Und da ging dann die ganze Tag Mail und UUCP und die ganze News, das ging da schon rüber. Und später dann auch IP.
Und das war aber dann wiederum relativ früh. Also IP war dann auch schon so Anfang der 90er Jahre. Das also schon, oder? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich weiß immer nur, es war einfach in Holland war schon immer alles da, was in Deutschland dann immer erst später kam. So in Deutschland ging das ja so los über
naja,
Dortmund etc.
Man muss die Rolle von Access for All und die ersten Provider, weil es gab noch ein paar, die ungefähr um die gleiche Zeit angefangen sind, auch nicht übertreiben. Weil an der Uni gab es dieses Internet schon lange. Und es war auch in 93, als wir dann mit Access for All angefangen sind. Da gibt es noch eine kleine Vorgeschichte, eigentlich 92. In 92 sind wir dann mit Hectic Network, also Hectic Netz, unsere Zeitschrift, was es da zu dem Zeitpunkt gab, sind wir dann online gegangen. Und das Online war dann Mail und News, UUCP.
Mhm.
Und dann haben wir diese UUCP-Feed, die wir dann über einen Freund an der Uni bekommen haben, haben wir weitergeleitet. Da gab es dann so ein Store- und Forward-Netz, so wie Fido auch und so wie all diese anderen Netze. UUCP war Store und Forward von Mail und News. Und wir haben da einen Feed aus der Uni bekommen, einfach anrufen, paar Mal am Tag mit Modem und das dann weiterverbreitet an anderen Leute. Da gab es dann zu Höhepunkten in Ende 92 gab es da so 60 Nodes, glaube ich.
Mhm.
50, 60 Nodes. Und da war dann schon, also ein Protonetz war schon da von Leuten, die dann Mail und News über uns hatten.
Wer ist denn wir in dem Fall?
Wir ist eine Gruppe von Techies, die sich um dieses Zeitschrift Hectic. Wir sind in 89 angefangen, haben wir eine Zeitschrift herausgegeben, Hectic. www.hectic.nl, da stehen alle alte Ausgaben. Und Hectic war ja halt ein bisschen wie Datenschleuder. Hatte Humor, alles auf Holländisch, aber hatte Humor, hatte politische Antrieb, so das muss jetzt mal frei sein oder das muss jetzt nicht sein, dass wir für Amerika 6 Gulden, also sagen wir mal 6 D-Mark die Minute zahlen. Da gab es dieser politische Antrieb, das war auch teilweise motiviert von Sachen, die ich dann gelesen habe, als ich jünger war. Zum Beispiel Bluff, das war das Zeitschrift der Hausbesetzerbewegung in Amsterdam. Mhm. Und die hatten auch so Technik. Wie kommt man denn in ein Haus rein, um es zu besetzen? Wie macht man da, dass man nicht fürs Gas zahlen muss? So, da gab es auch Technik in dieser Szene und da gab es auch Leute, die sich da begabt waren und die das auch aufgeschrieben haben und die da auch diesen Humor hatten. Und dieser Hausbesetzer-Humor war auch Teil meiner Inspiration dann für Hektik. Also mhm. Da gibt es auch so Faden aus der Hausbesetzerbewegung in unsere Bewegung rein.
Lockpicking ist sicherlich auch eine Disziplin gewesen, die dabei war, oder?
Ja, obwohl wir da das erste, glaube ich, in Europa das erste Artikel geschrieben haben in Hektik, was das mal richtig ausarbeitet hat. Was kann man da wirklich machen und wie funktioniert das noch jetzt richtig? Mhm.
Hektik. Also Hektik kam Ende der 80er raus, aber zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon die Verbindung zum CCC, oder? Ihr wart ja auch schon früh beim Kongress.
Naja, Hektik, der erste Hektik war fertig, außer das eine Artikel über das Kongress, bevor wir da hingegangen sind in Dezember 88. Wir sind dann in Sommer 88 waren Wau, Steffen und Jürgen Wiegmann in Amsterdam, in Paradiso und haben da nach Einladung von Caroline Nevian erzählt über Chaos. Was?
Also Wau war Holland und Steffen Werneri, um es mal ausgesprochen zu haben, ja. Die also am Anfang erheblich auch, vor allem in der Öffentlichkeit, aber auch nach innen, den Club eigentlich mit repräsentiert haben.
Ja, und die haben also in Amsterdam den Club vertreten. Was machen wir da? Wo stehen wir? Was sind wir? Die haben da eine Präsentation in Paradiso gemacht für, naja, da waren vielleicht 100 Leute.
Paradiso ist, muss man dazu sagen, ist ja das große Veranstaltungszentrum.
Paradiso ist eine alte Kirche in Amsterdam, die Veranstaltungszentrum war und immer noch ist, wo sowohl Konzerte sind als auch politische Sachen und ziemlich bekannt in ganz Holland. Also in Paradiso sind die dann hingekommen, haben das erzählt und ich habe dann spät davon gehört, erst ein paar Tage vorher und bin dann einfach weil ich war damals schon Hacker, habe mich Hacker gefühlt, hatte schon Stephen Levy gelesen.
Hackers, Heroes of the Computer
Revolution. Heroes of the Computer Revolution. Also ich wusste schon, was ich war.
Ja.
Dieses Moment war für mich dieses Buch, glaube ich, zu realisieren, das bin ich. Ich bin doch nicht ganz alleine und komisch. Da ist schon was.
Ja.
Dann bin ich also nach Paradiso gegangen, habe da Caroline kennengelernt, ein paar Tage vorher und habe dann mitgeholfen an diese Organisation. Und Caroline erinnert sich noch dieser 20-jährigen Typ, der einfach reingelaufen ist und getan hat, als wäre er da zu Hause, weil war ja seine Bewegung, was wir da machen.
Was war denn das für eine Veranstaltung?
Das war eigentlich nur eine Präsentation, das war einfach Tisch, 3 Leute dahinter, mal erzählen. Für 100 in einen kleinen Raum in
Paris. Also es ging sozusagen nur um den CCC, die sind gekommen und haben irgendwie präsentiert.
Genau.
Okay. Also das war jetzt Caroline nicht Teil
hat,
einer ja,
Caroline hat gedacht, da passiert was Wichtiges und hat ihn mal eingeladen, um zu erzählen, worüber geht das denn jetzt.
Und dann hast du zugehört.
Dann habe ich zugehört, dann habe ich viel Zeit auch im Nachhinein verbracht mit diesen 3, einfach um zu hören. Mein Deutsch war zu dem Zeitpunkt echt noch schlecht. Ich hatte auf der Schule immer die schlechteste Noten für Deutsch, die es überhaupt gab. Von uns geht von 1 bis, das ist ganz schlecht, auf 10, das ist ganz gut.
Ja.
Und ich war der Einzige in der Historie meiner Schule, die auf seine die Endnote im Jahr war ein 1 für Deutsch, also richtig schlecht, so, hat nichts gemacht.
Achso, in Holland ist 1 das Schlechteste?
Das Schlechteste und 10 das Beste, ja.
Okay.
Und ich war der Einzige, der auf seine Endnote das Schlechteste überhaupt hatte. Dieses Jahr bin ich dann auch stecken geblieben und. Aber mittlerweile hat sich das einigermaßen.
Hat sich gebessert, kann ich bestätigen. Auf jeden Fall. Ja, wobei ich glaube, Schule und Hacker, es ist auch nicht unbedingt nicht die optimale Paarung, ne?
Nee, gerade so die Schulen, wo ich war, die waren echt nicht so richtig vorbereitet auf Leute, die das alles nicht so linear aus dem Buch das ganze Jahr. Ich erinnere mich noch gut, die ersten zwei Wochen waren immer cool, wann habe ich die Bücher gelesen? Und dann hätte ich echt noch locker zwei Wochen weiter drüber reden können.
Ja.
Aber so ein ganzes Jahr, das war mir dann auch irgendwie zu doof.
Ja.
Und dass dann da die Sätze, die dann halbwegs auswendig lernen und wenn man die nicht richtig in die richtige Reihenfolge reproduziert, hat man keinen. Nee, das war mir dann doof.
Studiert hast du dann auch nicht?
Nee, ich habe niemals Abitur gemacht.
Ah, noch nicht mal.
Nee, ich habe die sechs Klassen, die es bei uns gibt, habe ich dann die dritte zweimal gemacht, dann die vierte zweimal gemacht. Nachdem ich dann schon einmal Schule gewechselt hat, weil dann werfen die eins raus. Und dann war ich in der fünfte und hatte ich einfach keinen Bock mehr und bin ich dann gegangen. Dann hatte ich auch schon einen Job, einen Freund helfen, der hat einen Computerladen.
In der fünften Klasse? Nein.
Ja, dann ist man 17 in Holland. Bei uns gehen die Klassen nochmal von 1 auf 6, ach so. Ab 12. So.
Okay, also sowas wie 12. Klasse bei uns. Okay.
Das mag sein, ja. Mhm. Kenne ich mich nicht aus.
Ja, ja, okay. Andere Länder, andere.
Andere Sachen. Länder, andere Dinge, ja, genau. Aber so mit 17, wo normalerweise man 17 ist, ich war dann schon fast 19, bin ich dann gegangen, habe ich gesagt.
Das bringt eh nichts.
Das bringt eh nichts. Ja. Und ich.
Ja, mir ging es auf der Uni ähnlich.
Ja, und dann habe ich ein paar Monate gearbeitet für einen Freund, der hatte dann so ein Computerverkaufsding mit PCs und Boxen hin und her schieben und da habe ich ein bisschen geschrieben und Sachen getan.
Was kam denn jetzt bei diesem Zusammentreffen mit den drei Jungs vom Club, was kam denn da für dich bei rüber? Also was war denn da so die Botschaft?
Ich war immer schon an dieser Kreuzung zwischen Technik und politische Sachen interessiert. Das war mein Ding. So war's, wo geht die Welt hin? Schon richtig jung, schon mit 14 war ich da richtig interessiert. Wo geht das jetzt hin? Wo geht das lang? Und das war halt mein Ding. Und die waren alle ziemlich politisch auch bewusst und aktiv. Und ich kannte eigentlich nur Techies, die mit politischen Sachen überhaupt nichts hatten und da nicht, die zwar richtig sich mit Modems und Computer auskennten, aber nicht mit der Politik. Und da bin ich lange, lange, lange in Holland auch eigentlich der Einzige gewesen. Obwohl das in Hektik nicht so schien. Auch weil ich da unter neuen Namen geschrieben habe aber.
Unter neuem Namen? Echt? Unter welchem denn?
Naja, so fast alle aus Hektik war eigentlich ich. Gerade so die ersten 5, 6 Ausgaben war echt voll die Simulation.
Ah.
Da gab's. Ich weiß noch gut, dass wir fürs erste Mal echt angefangen haben, Leserbriefe zu bekommen. Und dann hatten wir schon echt ein Jahr lang einen Leserbriefen-Rubrik.
Mhm. Ist gut.
Die erste Leserbrief kam aber ein Jahr, nachdem wir diesen Rubrik hatten, wo auch schon Briefe drin waren.
Verstehe. Ja, so kann man auch Nachfrage erzeugen.
Ja, nee, das war echt so, gerade die ersten 2 Jahre waren voll der Simulation. Und erst später habe ich dann gehört, dass die beim Staat, so beim BWD, unser Verfassungsschutz, da richtig voll drauf eingegangen sind. Niemals geschnallt haben, dass das eigentlich 2, 3 Typen waren.
Sondern die dachten, das wäre einfach eine riesige Organisation.
Und steht eine Organisation, eine neue Massenbewegung gegenüber. Die sind da mit 30, 40 Leute und machen allerhand Sachen. Und das war überhaupt nicht der Fall. Gerade so die ersten 2, 3 Jahre war das überhaupt nicht der Fall.
Wart ihr denn da schon von vornherein gleich der Feind?
Kann ich nicht so sagen, ob wir der Feind waren, aber wir waren auf jeden Fall sehr interessant. Naja, Nachrichtendienste gehen von 2 Sachen aus. Was können die und was wollen die? Capabilities and Intention. Und was wollen? Naja, das hat so links mit Hausbesetzerbewegungen und die sind alles so ein bisschen radikal und wollen Sachen die Banken machen Sachen falsch und Telekom ist nicht gut. Und naja, da war schon etwas Politisches.
Mhm.
Und können auf jeden Fall mehr als wir. Das mit Computer verstehen wir nicht so ganz und alles, was überall, wo wir reden, so mit unseren großen Unternehmen, die auch mit Computer Sachen tun, da gibt's alles jetzt großer Panik, weil die haben auch Modems und Computer und verstehen das alles nicht. Du musst verstehen, dies war eine Zeit, dass man Unternehmen einfach mal die 1000 Telefonnummer durchgescannt hat, vom Hand noch. Modemnummer gefunden hat. Da war ein Fox VMS, System, und man war drin und man hatte da alles, was da auf dem Rechner war.
Standard-Passwort.
Standard-Passwords, dies war, das war diese Zeit.
Hacken leicht gemacht.
Ja.
Und das wurde dann natürlich auch gemacht und man hat mal geguckt.
Ja, und das würde auch von den Unternehmen und von der Nachrichtendienste wahrgenommen. Da gibt's jetzt keine, da gibt's für uns noch keine Verteidigung. Wenn die mal was Schlimmes wollen, und ich glaube nicht, dass wir mal eingeschätzt worden sind, dass wir wollen richtig, richtig schlimme Sachen, sondern die wollen immer mal was. Und auf jeden Fall haben wir keine Verteidigung.
Capabilities also, sind sozusagen groß, aber die Intentions sind unklar.
Die Intentions sind unklar und wahrscheinlich nicht so schlecht, aber die sind unklar, aber die Capabilities sind, sind groß und auf jeden Fall für uns nicht richtig einzuschätzen. Und das, das war für die schon, glaube ich, also im Nachhinein habe ich schon mit ein paar Leute geredet und das war für die nicht immer lustig.
Also Hacktic war im Prinzip eine kleine Community, in der du viel gemacht hast, aber auch nicht alleine warst.
Mhm.
Und die das Magazin erzeugt hat und die aber auch sozusagen Usenet geschaufelt hat. Also Hacktic Networks hast du vorhin gesagt. Also ihr habt sozusagen einfach teilgenommen am, an der Datenverteilung.
Ja, Hacktic hatte eigentlich drei Teile. Es gab das Zeitschrift, es gab unsere eigene technischen Research Department und da haben wir auch Sachen verkauft, einfach auch um ein bisschen Geld zu haben. Und auch da gab es Demon Dialers, Geräte, womit man umsonst telefonieren konnte und auch ein bisschen das Telefonnetz da rumlaufen konnte und Sachen tun. Das hat so funktioniert, dass man Nummern anrufen konnten, die dann großteils im Ausland waren, aber die in Holland als Umsonstnummer anwählbar waren.
Mhm.
Und wo man dann mit einem Trick das Telefonnetz in einen komischen Zustand gebracht hat, nämlich der Zustand, wobei der Remote-Vermittlungsstelle, zum Beispiel in Frankreich oder in Dänemark oder wo auch immer, gedacht hat, das Gespräch wäre jetzt vorbei. Und die lokale Vermittlungsstelle bei uns beim Post, bei KPN, hat immer noch gedacht, dass das Gespräch ist noch ongoing. Und dieser Zustand erzeugte man meistens dadurch, dass man diese Quittungston, die Ton, die normalerweise auf diese Leitung ist, um anzugeben, der ist jetzt nicht benutzt, diese Leitung ist jetzt frei, dieser Ton hat man gesendet und dann kommt von der anderen Seite die gleiche Ton zurück und dann geht's auch das Gespräch auch hier weg. Und man hat die Ton so lange gesendet, dass er nicht mehr zurückkommen konnte. Dass das Gespräch beendet war, aber dass der Zurückton nicht lange genug gesendet wurde.
Mhm.
Und dann gab es diesen Zustand, wobei der Remote-Vermittlungsstelle dachte, es fängt ein neues Gespräch an, weil der Ton ist wieder weg. Und dann haben wir mit diesen Tönen, da gab es so mehrere Arten von, konnte man dann signalisieren, wo das Gespräch hin sollte. Und weil der lokale Vermittlungsstelle das letzte war, wo die Rechnung gemacht wurde, gab es dann keine Rechnung. Konnte man auch weiter wählen. Man konnte Transit über mehrere Länder, Transit von einem ins andere, konnte man immer weiter Transit machen. Man könnte also vom einen Telefon über Asien, Australien, Amerika wieder zurück aufs andere Telefon, was da gleich daneben stand. Und dann hat man Hallo gesagt und dann kam so zwei Sekunden später Hallo, kam zurück.
Datenreisen,
das war richtig, das hat Spaß gemacht.
Und sozusagen auch schon, das war ja auch so, im Prinzip das Telefonnetzwerk war ja eigentlich das erste wirkliche internationale Netzwerk, was man sich ja so, was ja eigentlich dem Internet sozusagen noch vorausging. Und dieses Phone-Freaking, also Hacken von Telefonnetzen, war ja auch sozusagen in den 70er, 80er Jahren eigentlich so der primäre Hacksport. Das war ja auch stark in den USA vorher.
Ja, obwohl es in Europa spät gekommen ist. Ne? Es ist in Europa erst ab 91 oder so würde hier Phone Freaking gemacht. Es ist lange Zeit war da so ein Ding, wo zum Beispiel ich mal gelesen hatte in diese Bücher, aber dass es hier wirklich gemacht wurde, dass da war wichtig, dass Bill Squire aus Amerika nach Amsterdam kam und eine Weile bei uns gelebt hat und er hat eine Menge Wissen aus Kalifornien mitgebracht, was es da so alles an Telefonsachen gibt.
Naja, klar, mangels Internetverbreitung muss man erstmal die Personen exportieren, um überhaupt dieses kulturelle Wissen da auch weiterzutragen.
Mhm.
Aber das ist auch interessant, dass du das sagst. Ich hatte nämlich auch damals so das Gefühl, dass Amsterdam auch so ein bisschen so das personelle Verbindungsglied dann war zu den USA. Also quasi so ein Einfallstor jetzt nicht nur für Daten, sondern auch so ein Einfallstor für so die internationale Hacker-Community. Ich meine, Amsterdam hat ja auch in den USA einfach einen besonderen Ruf und gilt als ein besonders attraktives Reiseziel. Das mag dazu beigetragen haben. Da lag Berlin wahrscheinlich noch nicht ganz so weit vorne, was natürlich auch damit zu tun hat, dass eben auch Amsterdam sich als eine sehr internationale Stadt verstanden hat, wo die Leute immer schon viel Englisch gesprochen haben.
Mhm.
Alte Reisenation.
Ich denke, dass Amsterdam hat so die Rolle in der Hacker-Community, so die Rolle gespielt, die Verbindung zwischen Amerika und Deutschland zu sein. In beide Länder war, glaube ich, real betrachtet mehr los als in Amsterdam. Aber wir haben halt sowohl Deutsch als Englisch gesprochen. Und es gab zu dem Zeitpunkt, so Ende der 80er, war ich auf einem Kongress in Hamburg, da waren vielleicht 250 Menschen. Und da hat echt die wenigsten haben Englisch gesprochen. Mhm. Da gab's vielleicht 10, 15 Leute, die vernünftig Englisch gesprochen haben. Du warst einer. Und da gab's vielleicht noch 10. Aber die anderen 200 hat man dann doch echt in so ein Mix von Englisch und Deutsch, und dass da Speicher auch Memory war, ja,
ja.
War so halt noch unklar.
Hm. Das stimmt. Das hat sich erst langsam durchgesetzt.
Das hat sich langsam durchgesetzt, genau. Und das war das, also das Großteil der deutschen Szene konnte echt nicht mit Amerikanern vernünftig kommunizieren. Da haben wir echt noch eine Brückenrolle gespielt.
Ja, das denke ich auch. Also auch in jeder Hinsicht. Also auch, was so die kulturelle Vermittlung betrifft. So, ich meine, unabhängig von der Sprache, denke ich mal, fiel es den Holländern auch schon immer leichter, mit den Amerikanern klarzukommen. Das mag jetzt so ein bisschen meine persönliche Sicht sein, aber so hat sich mir das dargestellt. Also gerade die Amerikaner, die ich jetzt auch damals immer in Amsterdam getroffen habe, die waren da einfach auf eine Art und Weise eingebettet, wie ich mir das so in Deutschland zu dem Zeitpunkt so hätte nicht vorstellen können. Was auch eben mit der Sprache zu tun hat, also mit der Sprache fängt es irgendwie an, aber auch irgendwie der sonstige kulturelle Kontext war einfach, Deutschland war dann auch zu schwierig zu verstehen und wahrscheinlich auch einfach zu groß und zu sehr in sich selbst vergessen, während Holland als kleines Land schon immer irgendwie auf den Kontakt mit anderen Ländern angewiesen war.
Naja, Holländer sind ein Händlervolk, ne? Wir waren immer schon dabei, um irgendwo die Sprache zu lernen, zu verstehen, was treibt hier die Leute und wie verdienen wir da Geld dran.
Mhm.
Ja, so grob gesagt.
Ja, ja, stimmt. Die Deutschen haben dann die Maschinen gebaut.
Genau.
Ja, die Demon Dialers, ach ja, das waren ja begehrte Objekte, muss ich sagen. Also waren ja immer alle ganz stolz, die so einen hatten. So, oh, hier, ich habe einen Original-Hektik-Demon Dialer. Das heißt so, diese Trinität, Zeitung, digitale Aktivitäten und dann eben auch so der Gerätebau, das hat sozusagen da die Kultur ausgemacht. Und das lief so ein paar Jahre. Aber irgendwann
war es. Das waren wenig Menschen, ne? Diese ganze drei Dinge haben wir getrieben mit einer Gruppe von vielleicht 10 Leute.
Mhm.
Weniger noch. Das war in Amsterdam nie so eine richtige Szene von hunderte von Menschen. Es waren vielleicht 10 Leute und dann waren auch die Leute, die dann zur Party gekommen sind oder einfach da waren für die Atmosphäre, die aber nicht entweder total Ahnung von Politik oder Computer hatten, sondern die das einfach gesehen haben, hier ist was los.
Mhm.
Aber gewachsen ist das erst später.
Wie ging es denn dann weiter? Also ich meine, die Zeitung ist ja nicht ewig gelaufen, Datenschleuder gibt es heute noch, aber irgendwann war dann Hektik auch so vorbei für euch.
Naja, ich bin sowieso nicht so jemand, der 20, 30 Jahre das Gleiche machen kann. Ich kann nicht, Eric Corley macht das, Emmanuel Goldstein, der macht das in Amerika immer noch, 2600. Der hat 1984 angefangen. Ich bewundere das, weil der macht wichtige Sachen, da laufen Sachen, aber ich könnte das selber nicht. So.
Ja, der ist extrem beständig. Jede Woche Radio.
Ja, hm. Also für mich nach, was war es, 4 Jahre Hektik eigentlich nur, es hat es nur 4 Jahre gegeben, hat sich für mich angefangen, die Sache zu repetieren. Wieder neue Tricks, um sonst zu telefonieren, wieder neue. Und ja, irgendwann sieht man diese Repetition und dann denkt man, ach, ich muss mal was Neues machen.
Und was war das dann?
Hektik Network ist dann in 92 angefangen mit diesen UUCP und Newsfeeds. Und da wollten wir dann das echte Internet haben, IP.
Mhm.
Und da gab es auch die Möglichkeit, weil diese ganze Sache in Amsterdam war und ein Leased Line, also eine Telefonleitung, die man quasi nicht auflegen muss, war nicht so teuer. Leased Lines innerhalb Amsterdam waren eigentlich noch bezahlbar. Da musste man zwei Modems ranhängen, aber dann hätte man Datenkontakt zur wissenschaftlichen Zentrum in Amsterdam, wo dann diese Rechner standen. Und dann hatte man IP. Das hat dann so, ich weiß nicht mehr genau, was es gekostet hat, aber so 1.000, 2.000 Gulden im Monat. Mhm. Das war teuer, das war so, sagen wir mal 1.000 Mark, 500 Euro im Monat. Das war für uns echt unendlich viel Geld. Aber es war auch nicht, dass wir das nicht untereinander mit einer Gruppe teilen konnten. Mhm. Das war nicht komplett unbezahlbar. Dann haben wir einen Rechner aufgestellt. Der Rechner hieß Access for All. Die Organisation war derzeit echt noch Hektik Network. Das Domain war auch Hektik.nl. Aber der Rechner hieß Access for All. Und also accessforall.hektik.nl war der Rechner, wo man dann einen Account bekommen konnte für 30 Gulden im Monat. Und dann konnte man mit ins Netz. Konnte man da alles noch mit Text, man konnte aber Telnet tippen, man konnte SSH tippen und man konnte mit Gopher, der Vorläufer vom World Wide Web, konnte man auch Daten reisen. Man konnte von der einen Gopher-Server auf der andere so eine das ist quasi World Wide Web mit Menüs. Mhm. Also nicht mit Hyperlinks in den Text, sondern du hattest Menüs und diese Menüs haben entweder wieder auf neue Menüs oder auf Texte gezeigt. Mhm. So muss man das sich eigentlich vorstellen. Und das, so konnte man dann so ein bisschen Daten reisen und das haben wir dann in Mai 93 haben wir das online gemacht. Anfang Mai. Und gedacht, jetzt brauchen wir aber ein paar hundert Leute, um das alles bezahlen zu können. Die Modems, die Telefonleitungen, da, die da einkommend gehen, die Kosten fürs Netz, für den Internetanbindung, Computer, alles. Wir haben gesagt, wir brauchen 500 Leute und wir geben uns selber ein halbes Jahr, um die zu bekommen. Weil ansonsten können wir das nicht leisten und dann machen wir es wieder zu. So war so ein bisschen der Gedanke.
Das heißt, ihr hattet sozusagen die Leitung schon und dann habt ihr euch gesagt, so, jetzt brauchen wir aber auch Leute, die das
benutzen. Nee, wir haben die Leitung genommen mit dieser Gedanke, wir müssen okay. Das mit Leute teilen. Aber wir hatten da schon so eine Art von Plan. Wir machen vier Modems dran, damit sich Leute vernünftig einwählen können. Also das Plan war schon da und das Geld kam damals von Philipp Rodriguez. Einer, der mit eingebunden war in Hektik Network zu dem Zeitpunkt, der hatte auch die größte andere Node. Die Hauptnode war bei mir zu Hause, aber utopia.hektik.nl war seine Node und bei ihm hingen dann eigentlich die ganzen UUCP-Nodes drunter, fast alle. Mhm. Das lief bei ihm zu Hause. Und so Utopia und meine Node waren so die zwei großen Nodes im Netz. Mhm. Und Philipp seine Eltern waren gestorben. Und er war Besitzer eines spanischen Restaurants in Amsterdam. Mhm. Und der hatte schon einige Ahnung, obwohl er 18 war. Der war ein Jahr jünger als ich. Der war zu dem Zeitpunkt schon älter. Aber obwohl er jung war, der hatte mit 18 ein Restaurant bekommen. Obwohl er jung war, der war 20, hatte der schon einige Ahnung von A, Geld, B, Management, wie macht man einen Plan. Da hatten wir alle überhaupt keine Ahnung. Mhm. Überhaupt keinen Plan, keine Ahnung. Und er hatte schon ein bisschen Ahnung und wir haben dann zusammen uns gesessen und haben einen Plan gemacht. Und so ging das dann los am 1. Mai 93. Da waren aber ein paar Journalisten, die zu dem Zeitpunkt geschnallt hatten, da ist was Großes. Im Wesentlichen zwei Journalisten. Einer davon hatte auf diesen Tag ein seitengroßes Artikel in einer der größten Zeitungen. Der größten Zeitungen in Holland, was jetzt da passiert und dass das cool ist. Und wir hatten da so gehofft, wir haben 500 Abonnenten im ersten halben Jahr und die Nummer 500 haben wir dann geclockt am nächsten Tag, um 7 Uhr abends.
Wie? Ihr hattet 500 Kunden innerhalb eines Tages?
Eines Tages. Dann haben wir uns realisiert, wir haben mit Kundenzufluss ein Problem. Ja. Es ist aber nicht das Problem, was wir befürchtet haben. Es ist das andere Problem.
Too many customer error.
Ja.
Aha. Wie konnte sich denn das so schnell rumsprechen? Also meine 500 Leute 1993, die wirklich Internetzugang haben wollen, das ist ja eine riesige Zahl jetzt überhaupt erstmal so.
Du musst nicht vergessen, alle Studenten in Holland hatten schon Internet.
Okay.
Alle zu dem Zeitpunkt.
Aber sie konnten sich an der Uni nicht einwählen. Weil die Uni selber keine Einwahlports bereitgestellt hat?
Gerade die technischen Studien hatten schon 5 Jahre Internet, 6 Jahre, 7 Jahre Internet teilweise. Die hatten schon seit den 80ern Usenet, Mail, das waren die alle schon gewohnt. Es gab also auch schon eine Menge Ex-Studenten, die wieder zurück aufs Internet wollten. Mhm. Es gab schon eine ganze Generation Studenten, die mal die ganze Welt gesehen hatten und dann plötzlich so abgedreht wurden. Und dann gab es die ganze, du hast es schon erwähnt, Amsterdam ist eine internationale Stadt, gerade so in den atlantischen, englischsprachigen Welt. Da gab es also auch echt viele Amerikaner und Engländer, die das von zu Hause schon gekannt haben. Demon in England war 2 Jahre vor uns. Und gerade in Amerika lief diese ganze Revolution schon 2, 3 Jahren.
Ja.
Da gab es also eine Menge Amerikaner, die das einfach für sich brauchten, die da einfach gesucht haben, wo will ich mir jetzt ein? Ich bin jetzt in Amsterdam, wo will ich mir ein? Und da gab es nichts. Also schon diese Communities waren schon Anfang Kundschaft. Und dann
so,
gab's
so wie
also,
es einem heute so geht, wenn man irgendwo hinkommt und es gibt irgendwie keinen WLAN oder keinen.
Ja.
Es gibt einfach kein Netz. Schlimm. Mhm. Okay, 500 an einem Tag. Und was habt ihr dann gemacht?
Also im Grunde die logische Reaktion, blinder Panik. und dann haben wir uns überlegt, wir brauchen schnell neue Modems. Das hat dann aber noch eine Weile gedauert, weil wir mittlerweile auch dabei waren, das erste Hacker-Camp zu organisieren. Das hat alles im gleichen, wie das da in 93 alles reingepasst hat, weiß ich bis zu heute nicht. Aber zu dem gleichen Punkt, dass wir auch diese ganze Access for All aufgemacht haben, haben wir auch dieses erste Camp organisiert.
Ja.
Es hat in 89, so einem Jahr nach, dass Steffen und Wau und Jürgen in Amsterdam waren, haben wir schon die Galactic Hacker Party gemacht. Und da hatten wir dann sowohl Deutsche als auch die Amerikaner eingeladen. Das war so das Kontakttreffen zwischen Amerikaner wie Lee Felsenstein, der in Berkeley Community Memory gemacht hat, und die ganzen Deutschen, die da in dem Bereich aktiv waren. Mhm. Das war dann schon in 89.
Auch der Erfinder des und Designer des Osborne 1 Computers.
Ja, und der Ausdenker von Memory Mapped Displays, und der hat schon eine Menge Pionierarbeit geleistet, auch im Personal Computer Design. Das war schon in 89, aber in 93, 4 Jahre später, wollten wir dann was ganz anderes machen, und da habe ich mir überlegt, eigentlich müssen wir mal nach draußen, weil dieses Image von Hacker ist immer, die sitzen da im dunklen Keller und wollen nicht nach draußen, sind ungesund, zu dick, dicke Brille, weiß ich was. Und dann waren in die Medien in 93 Images von jungen Leuten mit Kabel zwischen die Zähne geklemmt, die in Bäume geklettert sind.
Also Hacking at the End of the Universe ist im Prinzip das erste Hacker Open Air Camp gewesen.
Damals überhaupt in die Welt, ja.
Überhaupt auf der ganzen Welt, auch noch weit vor dem Chaos Communication Camp, wenn du das kennst. Und fand statt, wo war das nochmal genau? Also auf dem Campingplatz?
So ein Gruppencampingplatz, den man als Ganzes mieten konnte, in Lelystad. Camping Larsche Bos in Lelystad. Mhm. So im Mitten Hollands, in der Mitte von nichts. Stadt war ein paar Kilometer weg, so ein Stückchen mit Bäumen und ja.
Das war wirklich unglaublich. Also da war ich ja dann auch auf der Veranstaltung. Das war, glaube ich, dann die erste holländische Veranstaltung, die ich so mitbekommen habe. War ja eigentlich auch erst die zweite. Mhm. Ja, irre. Also das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, heutzutage ist man ja gewohnt, dass man überall irgendwie Internet bekommt. Aber damals war einfach der Gedanke, dass man da überhaupt Internet haben könnte, das war schon so utopisch. Aber es gab ja dann doch zwei.
Also UTP war noch nicht in Benutzung. Es war alles noch Coax. Das kennen Leute heute nicht mehr, aber es gab so 50 Ohm Koaxialkabel mit BNC-Konnektoren.
Was man sonst nur für Fernsehantennen verwendet.
Was man ja, und dann hat man so an beide Seiten noch so einen Terminator-Widerstand gehabt, damit das nicht irgendwie die falsche Impedanz hatte. Und dann, da gab es dann so üble Spannungsunterschiede, weil das alles, die Computer auch nicht ganz gut gegroundet waren. Und da war dann so mal so, wenn man das mal weggemacht hat, war dann so mal 100 Volt Spannungsdifferenzial da drauf, da hat man schon, das waren schon üble Netze. Und wenn irgendwo ein Kabel ab war, dann ging nicht nur diese Computer nicht, sondern dann ging das ganze Netz nicht mehr.
Ja, das muss man, ja, weil es war ja ein Bus, das war ja sozusagen nicht ein Kabel zu einem Switch oder so, sowas gab es nicht, sondern eigentlich war sozusagen Zelt an Zelt. So ein Kabel sozusagen von Zelt zu Zelt und genau. Überall versuchte sich jeder anzuschließen und am Ende waren, glaube ich, zwei US-Robotics-Modems dran.
Ja. Nee, Zixel.
Zixel-Modems. Ah.
19K2.
Das war ja schon irre schnell.
19.000 Bits pro Sekunde, ja.
Das war ja schon die Zukunft.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft gab es tatsächlich, kam wirklich da eine Internetverbindung zustande irgendwo hin?
Naja, der größte Teil der Zeit hatten wir, im NOC zumindest, hatten wir Netz. Da draußen war es mal kaputt wegen Wasser in der Koax-Kabel. Aber auch hat es auch eigentlich ziemlich oft Netz gegeben. Mhm. Man konnte von seinem Zelt aus Telnetten und Gopher machen in 93 im Zelt. Das ging. Da war eine Leitung war für Mail und News. Einer dieser 19.2-Leitungen und einer war für Live-IP. Mhm. Damals mit Slip.
Serial-Line-Interface. Mhm. Wow. Ja, das war irgendwie ein irres Erlebnis, so zu diesem frühen Zeitpunkt schon eine Technologie auf den Acker zu tragen, die eigentlich die meisten Leute noch nicht mal zu Hause hatten, geschweige denn ihren Unternehmen.
Ja, das war auch die paar Leute, die dann aus Unternehmen da waren, die Schlipsen, die dann da waren, das war echt, die waren da so voll erstaunt. Wie lange haben wir denn gebraucht, dieses Netz bei uns da irgendwie am Laufen zu bekommen? Und die machen das hier in 3 Tage? Und wie viele Rechner? Hunderte? Das war für die echt schon hart.
Ah, das war irre. Das hat auch eine Menge bewegt. Das war so mein Eindruck.
Was mir am wichtigsten war, ist, dieses Public Image war danach echt anders. Dass da junge Leute mit Kabel zwischen den Zähnen im Bäume, das war im Evening News. Wir waren da.
Ja, wie war denn so davon habe ich ja wenig mitbekommen. Wie war denn so die Wahrnehmung, die mediale Wahrnehmung in Holland? Ich meine,
wir sind immer groß in den Medien gewesen.
Warum?
Weil es dann doch Journalisten geschnallt haben, dass da was Wichtiges war. Es waren immer wenige Journalisten, aber die haben das dann doch immer vertreten bekommen, dass da was Großes läuft. Und wir hatten da auch...
Hat das schon mit Hektik angefangen?
Ja, das war schon seit Ende der 80er war das schon so. Weil wir hatten da auch große komische Geschichten, ne? Oder große interessante oder amüsante Geschichten, dass wir umsonst anrufen konnten. Und das war natürlich dann kam natürlich der Telekom und haben gesagt, nee, das ist alles unmöglich und unser Netz ist gut abgesichert. Und damals gab es auch diese erste Sexlines und so, wo man dann extra Geld bezahlt hat, diese Sondertarifleitungen. Mhm. Und dann gab es auch diese erste Frauds, wobei Leute dann irgendwo Access zu Telefonleitungen bekommen hatten. Zum Beispiel in Hochhäuser waren die Leitungen, gingen einfach durch den gleichen Schacht. Da konnte jeder sich an jeder Leitung klemmen. Und da gab es also großen Fraud mit diesen Sondertarifleitungen. Und da gab es dann immer diese Telekom, die gesagt hat, naja, das geht alles nicht und unsere Infrastruktur ist schon sicher. Und jedes Mal haben wir dann gezeigt, naja, sicher. Hier, guck mal, hier ist unser Hochhaus. Hier, guck mal, diese Leitung kann ich jetzt Schlitz mal einmal aufschneiden und dann Telefon drauf. Guck mal, jetzt ist andere Leitung. Also so einfach ist das.
Also im Prinzip habt ihr damals auch schon so eine ähnliche Rolle übernommen wie der CCC auch in Deutschland.
Ja.
Dass man viel mit den Medien kommuniziert hat.
Schon vom Anfang an, ja. Und immer, wir haben noch die gleiche Strategie gefahren, die mir von Wow eingeprägt worden ist, Wow Holland, nämlich das Benutzen der Sexiness von dieser Schwachstellen in Rechner und dieser Sexiness von das Computer Security Thema, um auch die anderen politischen Themen irgendwie mit reinzuschleichen. Das hat, als ich ihn kennengelernt habe, in 88 schon voll verstanden. Wir können dieses sexy Thema einfach ausnutzen, um unsere ganze andere politischen Themen in die Presse zu kriegen. Mhm. Weil die Presse wird niemals genug haben von Hacker rauben Bank aus oder Hacker. Wir haben da unendliche Zugang zur Presse. Mhm. Und das hat er schon klar gesehen, dass man das ausnutzen soll, um die Welt besser zu machen, weil unendliche Zugang zur Presse bringt Macht. Und die Macht kann man ausnutzen. Und das haben wir in Holland auch genauso gemacht. Ich habe immer so, es gibt auch andere Themen und das war dann so ein Beisatz in so das ganze Artikel, was sich natürlich darüber gehandelt hat, dass das Netz nicht sicher ist oder dass der Telekom wieder gesagt hat, ist sicher oder der Bank hat gesagt, ist sicher.
Aber trotzdem war immer noch so ein bisschen so ein negatives Image auch immer noch mit dabei. Also es war ambivalent.
Ja, obwohl das lange gedauert hat, bevor das dann so dominant wurde, als es jetzt ist. Das positive Image von Hacker hat in Holland echt lange stande gehalten, weil wir ja, die Hacker ja immer mit quasi positive Sachen in der Presse waren. Mhm. Es war alle klar, dass man uns vertrauen konnte, wenn wir sagen, es ist so und entweder Bank oder Großunternehmen oder Telekom hat gesagt, nein, ist anders, dann hatten wir immer recht. Mhm. Uns konnte man vertrauen, die anderen alle nicht.
Dieser Robin Hood-Faktor ist das.
Ja, aber auch, weil wir da einfach keine großen Interessen dran hatten, irgendwie Lügen zu verbreiten. Und jeder sehen konnte, ja natürlich will der Telekom gerne, dass man glaubt, dass das alles sicher ist. Und natürlich würden die Banken gerne, dass man glaubt, dass das alles... Und diese Hacker haben da, die wollen da ja nur erzählen, was da die Risiken sind und was da die... Und das war auch immer so unsere naja, wie gerade hier in Deutschland auch der CCC... Es hat halt alles Vorteile, man kann da richtig gute Sachen machen, aber es hat auch Nachteile. Und es hat auch Risiken und da muss man sich offen drüber unterhalten können. Und das muss nicht nur die Unternehmen machen, die damit gerade zufällig Geld verdienen, sondern da brauchen wir unabhängige Leute, die das erzählen können. Mhm. Und diese Rolle hatten wir genau in Holland genauso wie der CCC, die in Deutschland hat.
Und was hat dann Hacking at the End of the Universe, das Camp, das erste, was hat das dann verändert?
Da kamen Leute hin, die nicht nur mit Kernel Hacking da kamen auch Leute hin, die politische Sachen interessant fanden. Das war so die erste Begegnung mit Leute, die einfach im politischen Spektrum aktiv waren, vielleicht Ahnung von Computern hatten, aber die einfach die politischen Möglichkeiten sahen. Da waren Marlene Sticke, Marianne van der Bome, die dann später mit uns zusammen Digitale Stadt gegründet haben. Digitale Stadt waren ein Versuch, die Öffentlichkeit von Amsterdam und alle auf öffentliche Informationen umsonst im Internet oder nee, nicht im Internet, sondern umsonst im Netz zugänglich zu machen, dadurch, dass man sich einwählen konnte und diese ganze Information dann hatte.
Mhm. So der erste Ansatz so für Bürgerinformationen.
Der erste Ansatz für Bürgerinformationen, das war dann Anfang 94 ist das angefangen. Mhm. Wie das alles in 93 gepasst hat, wiederum, ich weiß es alles nicht, weil wir sind in dem Zeit auch umgezogen, ja, in so einem großen alten Haus im Zentrum von Amsterdam, die ganzen Modems dahin umgezogen. Ja, das war alles so eine wirre, wilde Zeit. Da gibt es auch noch eine schöne Geschichte. Wir sind dann in diesem Gebäude gezogen und direkt gegen uns gegenüber war der Nachrichtendienst. Deren technischen Auswertungszentrum für SIGINT, also für Signals Intelligence und gerade so die Marineinformation, was es dann von Empfangsstationen der Küste entlang an Signalen so alles kam. Damals gab es noch russische U-Boote und alles, was diese ganze kalte Krieg war noch nicht vorbei so ganz. Und dass wir dann in diese Gebäude gezogen sind.
Also wir, Access for All dann zu dem
Zeitpunkt schon. Ja, Access for All und Hektik. Und auch wir, da war noch eine WG daneben.
Also es war sozusagen noch alles eins.
War noch alles eins. Mhm. Und wir sind in diesem Gebäude gezogen, auch mit digitale Stadt, alles. Haben wir immer wieder Telefonleitungen bestellt. Weil es war zu dem Zeitpunkt echt noch besonders, wenn man 20 Telefonleitungen bestellte. Das waren nicht so viele in der Stadt, die 20 Leitungen hatten. Mhm. Und es waren auch nicht so viele, die dann 3 Monate später nochmal 20 beordert haben und nochmal 40 und 80 und 120 und so. Dass diese Hochstaffelung von Telefonleitungen, das kannte man noch nicht. Das war, da gab es so Telefon-Engineers, die dann kamen.
Aber ihr wart doch nicht der erste Internetprovider in Holland, oder doch?
Wir waren die erste Internetprovider in Mainland Europe.
Aber es gab doch auch noch so andere, so Surfnet oder so.
Surfnet ist unser DFN. Das ist das Universitätsnetz. Das gab's schon vorher. Das hat aber keine Privatpersonen angebunden.
Man das heißt, ihr wart sozusagen die Ersten, die jetzt tatsächlich Privatleuten zu.
Die ersten öffentliche Internetprovider auf Mainland Europe. Nur in England gab's vor uns. Es waren schon ein paar kleine Initiativen in Holland, die ungefähr gleichzeitig waren. Mhm. Aber in Rest von Mainland Europe gab es keine Möglichkeit, sich public einzuwählen.
Aber es ging so dann sozusagen sofort los. Und dann hattet ihr nach einem Jahr, wie groß war das dann?
Habe ich nicht genau im Kopf, aber so Sommer 94 sind es schon 60, 70 Leitungen gewesen, glaube ich. Mhm. Das würde dann immer größer. Aber da waren dann auch neue Leitungen angeschlossen. Und deswegen komme ich zu diesem Story. Da waren bei uns gegenüber saß dann die Nachrichtendienst. Und dann sind uns mal neue Hunderter angeschnitten worden, Hunderter Kabel. Und zwar der falsche. Das war deren Leitung. Da kam der Sigint rein. Und dann war also.
Was hattet ihr jetzt deren Telefonnummern oder?
Naja, wir hatten so ein Panel gemountet und da waren allerhand Sachen drauf. Und da waren für uns noch keine Leitungen angeschlossen worden. Mhm. Also ich habe da das. Du musst dir vorstellen, dieses Gebäude war zu dem Zeitpunkt noch im Umbau. Und ich war langhaarigen Hippie und ich habe da auf einer Matratze neben den Rechner geschlafen, weil noch kein Schlüssel auf die Türen waren. Es schläft ein Hacker in einem leeres Gebäude mit zwei Racks an Equipment auf einer Matratze daneben. Alles ist kalt und es ist Winter. Der schläft daneben in Schlafsack mit so einer Gasheizung noch daneben, weil es war echt tierisch kalt. Man ist Nachrichtendienst und von einem auf den anderen Tag funktionieren alle deine Sigint-Leitungen nicht mehr. Ist alles weg. Und man ruft natürlich direkt bei der Telekom an, was ist los? Und der Telekom sagt, naja, es gab einen Fehler. Ja, was war denn der Fehler? War es schon relevant? Na, es ist unser Sigint-Feed, wir sind jetzt blind, Krummel. Fixen. Aber was war jetzt der Fehler? Naja, ihre Leitungen sind jetzt bei Haktik-Netzwerk abmontiert. Aber das fixen wir schon. Und dann ist der Typ vom Telekom an seine Kleidung überm Tisch rübergezogen. Und ihm ist ins Gesicht geschrien worden, das ist kein Fehler. Die wollen nur, dass du glaubst, dass es ein Fehler ist. Und wir haben dann nur bemerkt, dass da nachts Leute die Straße aufgebuddelt haben und da Sachen gefixt haben. Und haben gesagt, was ist denn so, ihr arbeitet jetzt nachts? Die haben echt gearbeitet, als ob ihr Leben davon abhängt. Und wahrscheinlich war das auch so.
Die sind aber nicht bei euch aufgeschlagen.
Nee. Diese Geschichte habe ich erst Jahre später von der anderen Seite erfahren. Hm. Wir haben da nichts anderes mitbekommen, als dass da Leute nachts richtig schnell was fixen müssten. Not, müssen fixen.
Das heißt, ihr habt diese Leitungen, die euch da zugeschlagen wurden, auch so gar nicht in Betrieb genommen?
Nein, nichts.
Es war einfach nur
zwei Tage später gab es dann unsere Telefonleitung, alles war gut. Okay. Das war nur die Vorbereitungsphase für neue Leitungen und da ist was schiefgegangen. Aber wir waren dann so close dran und zu dem Zeitpunkt waren einige von uns auch sehr interessiert an Polizei hinterherlaufen und gucken, was machen die geheime Polizeileute? Und da kamen da auch noch Leute. Hey, stehen hier Zivilbullen um die Ecke und hey, sind hier zwei, drei Autos, die ich nicht kenne und da sitzen Leute drin. Da war so voll die Intelligence um uns herum. Und haben das alles nur, naja, dann gibt's hier wahrscheinlich irgendwelche Kriminellen oder Drogen, haben das überhaupt nicht auf uns projiziert.
Ja. Oh Mann.
Und wir waren angeblich sehr nah dran, das Gebäude geräumt zu bekommen unter Staatssicherheitsgesetze.
Oha.
Dass man also zwei Wochen im Knast ohne Anwalt, so richtig. Wir waren kurz dafür einfach alle eingesperrt, alles geräumt und das hätte Access for All nicht überlebt.
Und zu das dem nur, Zeitpunkt, weil die Telekom,
weil die Telekom falschen Leitung fehlt, die falschen Leitung, aber auch gerade die richtige falsche Leitung da mal aufgeschnitten hat.
Oh Mann. Okay, aber ihr habt Glück gehabt und Access for All gab es dann, ist dann schnell gewachsen, war ja dann auch sehr, sehr erfolgreich. Gibt es ja auch heute noch, wenn auch mit anderen Besitzern. Ne? Ist ja dann irgendwann von KPN, glaube ich, übernommen worden.
Genau, Ende 98.
Mhm. Und da war dann sozusagen das Kapitel dann für dich auch abgeschlossen.
Ja, schon ein halbes Jahr vorher war ich da selber nicht mehr tätig. Ich habe nicht so die Talente, die man braucht, um ein Unternehmen erfolgreich groß zu machen oder sobald sich Leute bei mir ins Büro mal über ihren Pensionen, über ihre Renteregelung reden wollen, aber dann bin ich nicht der Mann, das muss ich nicht tun. Und auch mein Talent, wenn ich mal überlege, ist es eher Sachen kaputt zu machen, Sachen mal ein bisschen was anderes passieren zu lassen, als Sachen bestehen zu lassen oder Sachen wachsen zu lassen. Mein Talent ist es eher, die Sachen, die kaputt müssen, kaputt zu machen und was Neues dafür auszudenken, als dann das weiterzutreiben.
So der Hacker-Urge.
Ja, oder der politischen Urge, Veränderungen zu schaffen und nicht diese Kontinuierlichkeit, diese von einem Tag zum anderen, heute machen wir das gleiche als gestern, aber nur etwas mehr oder etwas größer, das ist nicht mein Ding. Wir haben uns, sagen wir mal, die letzten paar Jahre von Access for All kamen dann die Breitbandprovider. Es würde klar, dass KPN bietet demnächst ADSL an. Mhm. Es gab Breitband im Kabel. Das Kabelfernsehen in Amsterdam würde dann umgebaut, dass man da auch Internet drüber machen konnte. Die ersten Modems dafür kamen. Und wir hatten natürlich alle die User, die wirklich Ahnung hatten. Es gab da auch eine Menge anderer Dial-In-Provider so in 97. Aber wir hatten die User, die wirklich Ahnung hatten. Wir konnten da auch Fragen beantworten von Leuten, die mal ein ganzes Subnetz routiert haben wollten oder die eigene Server betreiben wollten. Bei uns hatte jeder Ahnung. Mhm. So, wer bei uns als Helpdesker gearbeitet hatte, der ist dann irgendwo anders, war er gleich Leiter der Technikabteilung. Der Technikabteilung, der war Systemdesigner oder weil bei uns als Helpdesker hatte man mehr Ahnung als irgendwo anders als Systemdesigner. Mhm. Oder Netzdesigner oder was auch immer. Dann haben wir aber realisiert, gerade die User wollen alle Breitband. Und um für uns Breitband zu machen, heißt entweder, dass wir den ganzen großen Kampf angehen, um Co-Location beim Post machen zu können für ADSL, mhm. oder wir brauchen das Kabelnetz. Damals hat die Kabelnetzprovider versucht, ob sie uns nicht kaufen konnten, aber die wollten dafür eigentlich gar nichts zahlen. Mhm. Dieser Streit, ob wir dann vielleicht in den Telekom Co-Location machen konnten, das ist dann später viele gelungen und die haben dann auch ADSL angeboten. Aber bei uns wären dann alle User schon weg gewesen.
Ja.
Also wir hatten eigentlich keine Wahl, außer wir treiben 100 Millionen Gulden zusammen und machen diese ganze politische Sache mit ADSL.
Von daher war dann Verkaufen eigentlich so
die Verkaufen war Konsequenz. Eigentlich, das war die logische Konsequenz. Es geht einfach nicht weiter, so es geht sowieso nicht weiter, so wie wir jetzt machen. Mhm. Und das einzige Weitergehen ist jetzt, dass wir entweder 100 Millionen auftreiben, naja, das war zu dem Zeitpunkt echt nicht realistisch. Wir waren Freaks und wir hatten gerade so mal mit 1 Million gespielt, weil wir mal 1 Million geliehen hatten, um unsere Pop-Infrastruktur, also in Einwahlpunkte in aller Städte zu bauen. In Holland war auch noch das mit dem Tarif nochmal anders. Ne? Der Grund, dass es in Deutschland so viel weniger Internet am Anfang gab, war, dass diese ganze die ganze Ortsnetze, die ganze Tarifstruktur war anders. Hier war der Druck viel mehr, sich lokal einzuwählen. Und zwar sehr viele lokale Knoten.
Warum jetzt?
Weil es einfach
kostenlos war,
100 Kilometer weiter einwählen schon echt teuer war in Deutschland.
Ja.
Und in Amsterdam, in Holland waren die Tarife halt anders, weil das Land ist viel kleiner und man konnte mit so 3-4 Einwahlpunkte, konnte man 60-70% der Bevölkerung gegen Lokaltarif bedienen.
Okay. Und Lokaltarif, also der Unterschied zwischen Ortstarif und Ferntarif war nicht so groß wie in Deutschland.
War nicht so groß wie in Deutschland und das Ortstarif war auch echt niedrig.
Mhm.
Am Anfang war das auch so, dass man so lange einwählen konnte, wie man wollte, für einmal Geld.
Ah.
Das hat sich dann irgendwann geändert, weil das war dann...
Das war ja in Deutschland nur in Berlin so.
Mhm.
Also in West-Berlin war das nur so und sonst war es halt immer teuer.
Ja.
Da muss ich an der Stelle auch nochmal kurz...
Aber das war also in Deutschland, war also zu dem Punkt, dass als bei uns das Internet groß wurde, gab es in Deutschland ein echt ausgebautes Netz von Mailboxen.
Warte mal, ich muss mal kurz nochmal, bevor ich das wieder vergesse, also wen sozusagen diesen Aspekt interessiert, der sollte dann vielleicht auch nochmal bei Chaos Radio Express 100 rein, dann habe ich mich mit Hans unterhalten, Hans Hübner, so über diese Zeit sozusagen aus der deutschen Perspektive, das passt jetzt hier nur gerade ganz kurz rein, jetzt bin ich auch schon wieder ruhig. Aber ich will ja immer, muss ja auch mal auf seine eigenen Sendungen verweisen.
Ja, ja, das war gerade ein Hyperlink.
Genau, ein Hyperlink.
Sie können jetzt in Radio draufklicken.
Aber wie war es denn? Du hast ja gesagt, dass dich von Anfang an eigentlich immer Technik und Politik interessiert hat. Jetzt ist so Internetzugang, das hat dann natürlich so eine gewisse gesellschaftspolitische Komponente. Das sagt ja schon der Name, Access for All. Es war euch ja auch, sagen wir mal, ein Anliegen, Internetzugang überhaupt zu verbreiten, damit die Leute ihn hatten. Es war ja jetzt nicht, also auch, aber nicht primär und nur ein Businessmodell, sondern es ging ja,
Das ist ein Business wurde, das ist 2 Jahre später. Erst 1,5 bis 2 Jahre später. Es war für uns eher dieses Ganze, dass wir das für Geld verkauft haben, war, um das irgendwie bezahlen zu können. In 93 kam auch das erste Computerkriminalitätsgesetz in Holland. Vorher war Hacken komplett legal. Konnte man alles machen, war komplett egal. Und dann mit 93 kam da das erste Gesetz. Und bis 93 hatten wir eigentlich alle Internet über nicht mehr benutzte Universitätsaccounts. Da gab es auch so informelle Provider. Mit das Weitergeben von diesen Accounts gab es auch schon diese ganze informelle Provider-Geschichte. Du kannst meinen Account benutzen.
Ah, verstehe. So eine Art Tauschbörse.
So eine Tauschbörse mit Uni-Accounts. Mhm. Das war unser Internet-Provider, bevor wir selber Internet hatten. Mhm. Dann haben wir noch eine Weile, hatten wir ein paar Accounts über Freunde bei der Uni, die also wirklich legal waren. Aber quasi, die meisten von uns hatten illegales Internet. Und das müsste sich in 93 auch ändern, weil wir genau wussten, wir sind da am ersten dran.
Ja.
Wenn die irgendwo vorbeikommen, ist hier. Hm. Also illegales Einwählen im Internet nur so, um Mail und News zu haben, das geht jetzt wohl nicht mehr.
Ja.
Und also
es war sozusagen auch eine Eigenlegalisierung sozusagen.
Das Interesse war, das Geld irgendwie wiederzubekommen, damit es uns nicht pleite macht. Internet, damit wir nicht im Knast gehen. Das war eher so die Motivation für Access for All die erste 1,5 Jahre, als dass es überhaupt ein Business war.
Aber du hast ja auch anfangs gesagt, ich hatte schon immer Technik und Politik sozusagen in dem Kontext eng miteinander verbunden, auch von Anfang an interessiert. Was war denn in dieser Zeit, hattet ihr denn einen messbaren Einfluss auf die holländische Gesellschaft, mit dem ihr das gemacht habt? Oder war das einfach nur so, okay, es wurde so in den Medien berichtet und die Journalisten hatten
Story. Es hat einen großen Einfluss. Es gab ein paar Momente, es gab das Kommen von Hektik in 93, dann gab es Digitale Stadt Anfang 94, dann gab es VPRO, das ist bei uns so eine öffentlich-rechtliche Sender oder Sendervereinigung. Die haben dann auch eine Menge Sachen im Internet gemacht, die haben angefangen da Nachrichten zu machen und angefangen da Kultur zu betreiben ins Internet, in 94 auch schon. Und diese Dinge zusammen haben gemacht, dass in Holland das Internet wahrgenommen wurde als öffentlicher Raum. Die erste Assoziation, die Leute hatten bei Internet, ist, da ist öffentlicher Raum, da können wir alle was machen. Dann gab es in 96 gab's den Kampf gegen Scientology, auch nochmal, wobei die Scientology-Kult Informationen aus dem Internet raus haben wollte, die bei uns ein User ins Netz gestellt hatte.
Mhm.
Und das war dann auch nochmal eine Riesenaufmerksamkeit, weil die hatten dann eine zivile Hausdurchsuchung bei uns im Haus. Da waren dann also amerikanische Cult-Mitglieder, liefen bei uns im Büro rum und haben dann diese Informationen vom Server entfernen wollen. Da haben wir irgendwo einen Büro-PC angezeigt und gesagt, ja, das ist der Server. Die waren so echt dumm, wie geht nicht mehr. Aber das hat dann auch nochmal eine riesen Aufmerksamkeit gegeben in Holland.
Ja.
Aber Internet hat in den holländischen Medien und auch in den holländischen Aufmerksamkeit war das ein Platz, ein Ort, wo man sein Ding machen konnte. Neue. Und
Also sozusagen eine positive Konnotation.
Ganz positive Konnotation, auch von Hacker im Allgemeinen. Das sind die Leute, die uns das Internet gebracht haben. Mhm. Das sind die Leute, die... Also das war ein richtiger Zeit, wo das alles ganz positiv wahrgenommen wurde. Obwohl da vielleicht der Nachrichtendienst seine Bedenken hatte, weil da sind ja alles, die kennen wir schon eine Weile. Aber so ganz positiv wahrgenommen. Politiker wollten mit uns reden, wollten alle wissen, wo es lang geht. Da gab es eine Menge Evangelisation in Richtung Politik und in Richtung Medien. Und die wollten alle nur wissen, okay, jetzt ist das jetzt groß. Die Phase, dass wir nur als wie lange sitzt du dann hinterm Rechner, war klar und offenbar vorbei. Mhm. Aber das Internet war in, sagen wir mal, 95, 96, als das hier in Deutschland echt erst richtig anfing, schon echt ein wahrgenommenes öffentlichem Raum, wo Leute sich selber darstellen konnten. Und ich glaube im Ausland, so wo ich es wahrgenommen habe, in Deutschland und noch ein Jahr später auch in Frankreich, war Internet eher ein Produkt. Ein Ding, was im Fernsehen war, dass man das kaufen konnte. Es kam aus Amerika, man muss es haben. Es war ein Produkt und nicht so sehr ein Raum, was sich die Leute selber pioniert haben und was von uns kam, sagen wir mal. Mhm. Und das war in Holland schon. Das ist schon Anfang der Internethistorie und auch wie das Internet jetzt in die Köpfe rein ist.
Und hatte das auch für die politische Dimension jetzt eine Auswirkung?
Ja klar, es gab viele Politiker, die bei uns in 96, nicht die Mehrheit natürlich, die in 96, 97 also schon einige Ahnung hatten, was man da regulieren kann und was nicht. Und es gab schon öffentliche Meinungen, dass man das nicht überregulieren müsste und dass man da vielleicht vorsichtig rangehen müsste. Diese öffentliche Meinung war schon diese Debatte war schon in 96 voll da.
Ich meine jetzt gar nicht so sehr jetzt die Politik in Bezug auf das Internet, sondern sozusagen jenseits des Internets. Ich meine, wenn wir über Hacken reden und wenn wir über Politik reden, Gesellschaft reden, dann reden wir ja sozusagen auch über politische Themen jetzt über die Technik hinaus. Die Freiheit des Einzelnen, Offenheit und Transparenz einer Gesellschaft, diese Themenlage, die jetzt sozusagen mal abgehoben ist von der eigentlichen Technik.
Ja, das
konntet gab's. Ihr das auch transportieren?
Ja, das gab's. In Holland gab's ich glaube, das war 96, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, gab's eine parlamentarische Untersuchung nach Missstände bei der Polizei, weil die Polizei da ziemlich groß selber in Kokain gehandelt hat, und zwar containerweise. da war so ein Auftrag, zu der Top der kriminellen Organisation durchzudringen. Und das ist denen gelungen. Etwas zu gut gelungen, sagen wir mal.
Verstehe.
Chef, wir sind zu dem Top durchgedrungen. Wir sind jetzt der Top. Da waren Polizisten unterwegs mit Koffern Geld und haben sich selber, also für die Organisation natürlich, Autos von diesem Geld gekauft, was alles nicht so richtig administriert wurde. Das waren dann Zettelchen in der Tasche. Koffern mit Geld, die alles nicht so richtig administriert würden. Da waren einige Überschneidungen zwischen Polizeiorganisation und kriminelle Vereinigungen, sagen wir es mal so. Mhm. Das hat dann so eine parlamentarische Untersuchung nach Polizeimethoden gegeben. Und da gab es einen Report, ein dickes Buch, was da so alles geforscht würde und was da entdeckt würde. Und dieses Buch konnte man dann kaufen für 600 Gulden. Obwohl es vom Parlament kam.
Ja.
Und da gab es auch ein CD-ROM dazu, das war dann noch 1000 Gulden, dann hatte man auch das CD-ROM, dann konnte man das professionell benutzen als Journalist, hatte man Full-Text-Search auf dem PC-CD-ROM. Dann haben wir der PC-CD-ROM genommen, das alles, die Daten runtergenommen, weil das Copyright lag ja nur bei der Verfassung. Diese Verfassung hat Copyright, weil es vom SDU, unsere damals selbstständig gemachte Bundesdruckerei-Äquivalent, herausgegeben, und wir haben den CD-ROM genommen und wir haben da quasi einen Ausdruck gemacht auf einen Dummy-Drucker, das war ein HTML-Druckertreiber, und haben den HTML dann einigermaßen umgebaut, damit es ging, und ins Internet gestellt. Jetzt umsonst frei. Und da konnte SDU, weil wir ja deren Layout nicht mitgenommen hatten, nur das Report genommen hatten, nur der Content, konnten die nichts machen. Mhm. Und das haben dann alle Journalisten komplett uns die Himmel reingeschrieben. Das ist jetzt toll, das muss jetzt gemacht werden. Also diese Debatte, soll diese Information jetzt öffentlich zugänglich sein, weil wir haben ja Internet, gab es in 96 voll. Mhm. Und auch mit dem Scientology-Sache, das war eine Diskussion, die hat sich darüber gehandelt, muss diese Information jetzt zugänglich sein? Welche Rechte haben wir, Informationen aus dem Öffentlichkeit rauszuhalten? Solche Diskussionen gab es bei uns in 96.
Dieser Scientology-Fall, vielleicht nochmal ein bisschen konkreter, was war das beanstandete Angebot?
Es gab einen Amerikaner, Stephen Fishman, und dieser Stephen Fishman war ein Ex-Scientologist, und in seinem Gerichtsprozess gegen Scientology hat Scientology dann geclaimt, er war gar kein Scientology und schon mal gar kein höher Scientologist. Und dann hat er, um zu beweisen, dass er das war, hatte in seinem Gerichtsverfahren dann als Dokumente von seiner Seite quasi, hatte er die ganze höhere Scientology-Texte eingebracht. Die OT-Levels. Die Texte, die für Scientology heilig sind und die man nur anschauen darf, wenn man höhere Levels erreicht hat. Und die eigentlich in immer größere Ausmaß zeigen, dass der Hubbard verrückt war. Ja. Dass der Hubbard durchgeknallt war und dass das einfach einen einigermaßen psychotischen, fehlgeschlagenen Science-Fiction-Writer war und nicht irgendwie der. Aber das würde man so langsam erzählt, dass man eigentlich zu dem Zeitpunkt selber auch schon durchgeknallt war. Das war so der Selection-Prozess. Hm. Die waren dann plötzlich alle öffentlich im Netz, und das hat Scientology, Scientology kann man antrauen, immer vor Gericht zu gehen, immer, die machen eins kaputt dadurch, dass sie mehr Kohle haben und einfach dich vor Gericht kaputt machen, dadurch, dass du dich immer verteidigen musst.
Und das haben sie aber bei euch nicht geschafft.
Naja, in Holland ist das sowieso, in Deutschland auch, ist das sowieso weniger möglich als in Amerika. Man kann jemand auch mit Unmengen an Geld nicht so einfach kaputt machen, als wie es in Amerika geht. Man macht in Amerika einfach 50 Klagen in 50 Staaten. Und wenn man dann ein paar Millionen auf die Rechnung hat und es interessiert einem nicht, dass die dann da verloren gehen, dann ist man als Gegner schon schwer dran. Mhm. Und das ist in Holland und in Deutschland auch, ist das einfach schwieriger. Also die sind vor Gericht gegangen gegen uns, weil wir ja die Herausgeber waren. Und wir haben gesagt, hör mal, das ist ein Homepage. Das ist genauso wie ein Hausmieter, wenn ein Poster fürs Fenster hängt. Da hat man als Vermieter auch nicht irgendwie, kann man nicht eingreifen und sagen, das ist unser Haus, Sie dürfen das da nicht, diesen politischen Poster fürs Fenster hängen.
Ja.
Wenn Sie da ein Anliegen haben, dann bitte wenden Sie sich zu diesem User. Und nicht zu uns. Und übrigens haben wir keine Ahnung, wer das ist, und wollen wir auch nicht erzählen, bis da ein Richter sagt, dass wir das sollen. Mhm. Und das hat dann, das hat für Scientology natürlich versucht, und die haben das weitergetrieben. Das hat 10 Jahre gedauert, dieses Prozess, bis es dann beim Hohen Rat, unserer Bundesverfassungsgericht oder Bundesgerichtshof äquivalent war. Dann haben Access for All gewonnen, 10 Jahre später, dann war es also 2006, war schon lange nicht mehr da, war schon KPN und alles, aber dann, Access for All hat das erst 10 Jahre später gewonnen. Aber das hat, ich glaube, das hat Access for All insgesamt, glaube ich, 100.000 Euro gekostet, 120.000, 130.000 Euro, die ganze Sache.
Mhm.
Aber wenn man mal betrachtet, was das an Werbung gekostet hätte, so viel gute Presse zu bekommen, dass die Werbung wert davon war Millionen.
Mhm. Ja, Access for All hatte ja eigentlich früh den Ruf, da sehr standhaft zu sein, gerade was eben so diese Haftungsfragen von Inhalten betrifft. Gab ja auch einen Fall mit Deutschland, mit dieser linken oder linksradikalen Zeitschrift namens Radikal, die ja auch auf einer Access for All Homepage.
Das kam dann später, war. Ja, das war glaube ich 97. Da war eine Herausgabe vom Zeitschrift Radikal, war auch wieder eine User-Homepage. Und die deutsche Behörden wollten das runterhaben, haben uns dann aufgerufen, das wegzuholen, war ja illegal.
Also mit welcher Argumentation? Was
kommt? Naja, war illegal. Dürfen das nicht verbreiten, weil ist illegal. Wir haben gesagt, ja, naja, ist illegal in Deutschland, wir sind aber nicht in Deutschland, wir sind in Holland. Mhm. Und wir bitten um Verständnis, dass wenn wir das machen, dann kommt morgen Saudi-Arabien und wollen alles, wo man Arme sieht oder wollen die weghaben. Wir können ja nicht mit jedes Land. Und das hat ihnen dann überhaupt nicht gefallen. Dann haben die angefangen, über die deutschen Netze dazu zu bewegen und eigentlich zu zwingen, die Access for All IP-Nummer zu sperren. Dann hat Access for All die IP-Nummer immer gewechselt, weil wir hatten ja eine Menge. Also immer auf neue IP-Nummer gezeigt.
Ja.
Als sie dann angefangen haben, immer mehr zu sperren, also immer mehr Zugänge, immer mehr Kollateralschaden bei Access for All, weil das war uns ja nicht, uns war das ja egal, dass dann die ganze Deutschen nicht auf allerhand anderen Seiten zugreifen konnten. Das war ja für uns publizitär nur gut. Weil da konnten wir die erzwingen, das zu lassen.
Ja.
Und dann gab es plötzlich 20 Mirror, 30 Mirror, 50 Mirror, also andere Sites im Internet, die das dann auch gemacht haben. Radikal war plötzlich auch in der deutschen Öffentlichkeit wieder ganz bekannt.
Das hätte wahrscheinlich sonst keinen Menschen interessiert.
Es hätte sonst keinen Menschen. Diese Herausgabe von Radikal war der Herausgabe, wo drin stand, wie man Züge zu Stillstand bringt. Das waren die erste Castor-Transportgeschichten. Aber das war ein Artikel und der Rest war komplett nicht durchzukommen. Hatte jetzt Rosa Luxemburg recht, wenn sie so richtig tief politische Diskussionen im radikalen Raum, die überhaupt für mich, ich habe das versucht zu lesen, ich kam da nicht mal durch, komplett uninteressant. Und plötzlich war radikal so das große Ding, wo alle das lesen müssten und alle sich das im Internet runtergeladen haben. Also das war komplett, was wir jetzt das Barbara Streisand-Effekt nennen, das war komplett einmal durchs Internet, so kontraproduktiv, wie es nur geht.
Mhm.
Und die Sache hat sich dann lange, die Bundesanwaltschaft für Terrorismusangelegenheiten hat sich das lange noch als Sache erforscht und angenommen. Gegen Vorstand von Access for All ist noch bis 2000 hinein vorgegangen. Also diese Sache hat noch jahrelang, obwohl die Sperre schon längst weg war und es auch politisch schon längst klar war, dass man das so nicht machen muss und dass man da im Ausland diesen Einfluss nicht nehmen kann und dass man das auch vergessen muss, dass das überhaupt geht. Das war schon längst klar, als die Bundesanwaltschaft das noch weiter verfolgen müsste, aus irgendeinem, wir können das ja nicht einfach sein lassen, Grund.
Ja.
Und die haben dann in 99 und 2000... Ich glaube, das war 2000, als ich dann in Amsterdam vernommen worden bin. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Berlin gelebt, in Niederschönhausen. Das wussten die aber nicht, weil ich war nicht gemeldet. Dann habe ich also in Amsterdam, war ich dann eingeladen worden, um im Rahmen einer Rechtshilfeanfrage vernommen zu werden. In unsere Strafdings, weil wir da in Deutschland ja Verdacht waren für... Beihilfe einer Werbung einer terroristischen Organisation und oder Beihilfe der ernsthaften Gefährdung des Bahnverkehrs.
Okay.
Also schon ein schwer Verbrechen, wo man schon mal einen Anwalt mitbringen muss und so.
Ja.
Und dann bin ich also in Amsterdam, bin ich extra von Berlin angereist, um dann in Amsterdam beim Untersuchungsrichter vernommen zu werden von eine Dame vom Bundesanwaltschaft für Terrorismusangelegenheit und ein Herrn vom Bundeskriminalamt. Und haben also gesagt, naja, die gleiche Geschichte. Wir haben festgestellt, dass es in Holland nicht strafbar ist. Und im Weiteren überwogen, dass dann, wenn wir dieses Präzedenz so machen, dass dann auch Saudi-Arabien kommen kann und dass wir da nicht irgendwie zwischen gute und schlechte Länder und dass wir also gesagt haben, für uns ist das holländische Gesetz das einzige und ja.
Was wollt ihr eigentlich?
Und dann sind die wieder nach Hause gegangen und dann ist das Verfahren irgendwann eingestellt worden. Dann habe ich so einen Brief bekommen, sie sind offiziell kein Terrorist oder zumindest können wir es nicht beweisen.
Wie hat denn das so die holländische Öffentlichkeit aufgenommen, diesen Vorfall? Ich meine,
ja, die waren alle auf unserer Seite. Wir haben das einfach erklärt, dass wenn das illegal sein soll, dass das bitte das holländische Parlament uns das erzählen soll, dass das illegal ist. Und bis wir da von holländischen Richter und holländischen Gesetzgeber was hören, dass wir das bitte ignorieren. Und die waren natürlich alle auf unserer Seite. Das war zu dem Zeitpunkt war Amsterdam und war Holland stolz auf dass wir da die Freiheit hatten, alles zu lesen, was wir wollten. In Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt echt ziemlich streng Zensurgesetze. Es gab eine Menge Bücher und eine Menge Zeitschriften, die man in Deutschland nicht kaufen und nicht lesen dürfte. Das soll auch mal gesagt werden. Das war nicht alle Deutsche zu dem Zeitpunkt so bekannt, wie groß das war. Außerhalb die linke Szene war nicht bekannt, dass es da schon einen Bücherschrank an Sachen gab, die einfach mal illegal erklärt wurden.
Mhm.
das hat sich mit Internet auch geändert, was man da illegal machen kann. Aber es gab eine Menge Wissen, was man in Deutschland einfach mal
nicht haben wollte.
Nicht haben wollte. Und das, in Amsterdam, gerade in der Hausbesetzerszene, so gab es so Bücherladen, die mal ein Wand Deutschland hatten. Für alle Deutsche, die hier sind und die mal kaufen wollen, was es in Deutschland nicht zu kaufen gibt. Da gab es so einen Bücherschrank, gab es da schon. Bei Fort van Schaako und bei all dieser linke Buchladen, Rode Rat in Utrecht, da gab es schon eine Menge. Da, wo wir auch die Hektik verkauft haben, war auch immer ein Schrank mit deutschen Büchern.
Alles, was verboten ist sozusagen.
Alles, was verboten ist in Deutschland. Das ist
eine wunderbare Auswahl dann eigentlich auch. Da hat man das dann auf einen Zugriff.
Ja.
Ja, das ist ja auch mal wieder das Problem bei diesen ganzen Zensurmaßnahmen. Eine bessere Leseliste, als was denn vielleicht mal interessant sein könnte, als so eine Zensurliste, gibt es ja gar nicht.
Genau.
Ja, 98 bist du dann raus bei X is for All, hast du gesagt, ne?
Oder? Wann ja, 97 eigentlich schon, nach der Hip Hacking in Progress, das war dann der nächste Event nach Hacking at the End of the Universe, auf einem anderen Campingplatz, aber auch da in der Nähe in Holland.
Da hatte sich ja schon eine Menge getan in den 4 Jahren. Ne?
Da hatte sich eine Menge getan. Da war Internet plötzlich ein Massendings. Da waren nicht nur Leute hingetrampt und mit zugekommen, sondern da hatten auch mal Leute eigenen Autos. Und da hat sich eine Menge getan in diesen 4 Jahren.
Ja, das hat man auch schon an der Internetversorgung gemerkt. Also wo wir vorher mit den 2 Wackelmodems mal so ein bisschen Internet schnuppern durften, gab es da schon, ich glaube, was war das, 6 Megabit Funkstrecke.
Ja, da war eine Funkstrecke vom KPN in Benutzung. Ah. Da gab es Telefonzellen, wo dann auch gehackt wurde und umsonst angerufen wurde auf einmal. Telefonzellen.
Waren das eigentlich Telefonzellen, die da schon standen oder haben die für diese Veranstaltung dahingestellt?
Haben die für die Veranstaltung dahingestellt. Ah.
Und das war dann nicht so eine gute Idee.
Nee, da gab es dann Zwischenfälle mit umsonst anrufen und.
Aha. Ja, das war natürlich auch eine kernige Veranstaltung. Ich weiß noch, es war sehr heiß. Mhm. Aber es war auch eine extreme Aufbruchsstimmung zu merken. Ich meine, die war im Prinzip schon bei der ersten Veranstaltung bei Heu war das eigentlich auch schon da. Ne? Also man, alle, die da hinkamen, fanden das irgendwie toll und gut und es war irgendwie schön und ne, man war gerne da. Das war dann aber bei der HIP irgendwie auch nochmal intensiver, auch weil ja schon die Internetwelle jetzt sozusagen offiziell auch eröffnet war. Es war ja, also vorher war das noch so ein bisschen so das Randthema, auch wenn es, wie wir gehört haben, in Holland schon ein bisschen populärer war. Aber in Deutschland brachen ja die Dämme auch erst so 95, dann kam irgendwie Windows 95 etc. All diese ganzen Begleitumstände. Und dann 97 war das ja dann auch schon irgendwie alles klar. In die Richtung geht es hin. Und dann war ja auch festzustellen, dass so die Hackerkultur als solche auch auf einmal ganz anders wahrgenommen wurde. Also bekannt war man schon, nicht wahr? Immer mit diesem Robin Hood Image unterwegs und gerne gehört. Aber das war zumindest so meine Wahrnehmung damals, dass eben auch so ein neuer Zulauf stattfand von jungen Leuten, die sich jetzt auch kreativ mit Technologie auseinandersetzen wollten und auf einmal wuchs das Ganze an. Ich meine, HIP war auch schon riesig groß. Wie viele Leute waren da noch? Weißt du das noch? Das waren auch schon 1500 oder so.
Ja, sowas. Etwas weniger, glaube ich. So etwas über 1000, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm.
Wie war das so? Du warst ja auch noch voll in die Organisation eingebunden damals.
Ja, ja. Naja, schon heftig. Das war das erste Mal, dass das echt einen eigenen Logistik hatte von Umfang, dass da nicht vielleicht mal ein Lastwagen vorbeikam, sondern dass da morgens am Tag -2 mal 20 Laster waren mit Zelte, mit Generatoren, dass das alles so und ich habe das alles quasi lernen müssen, während das schon ging, während das schon lief. Also Logistik, so die ganzen Sachen sind bei uns eigentlich, als wir mit Hacking at the End of the Universe, als wir das gemacht haben in 93, hatte ich noch nie eine Veranstaltung organisiert. Außer diese
Galactic
Hacker Party, aber das war in ein Gebäude und damals hat Caroline Nevian eigentlich das meiste und die Paradiso-Organisation selber haben das meiste an Logistik übernommen. Ich war da nur für die Inhalte so ein bisschen mit zuständig. aber für nichts anderes. Und plötzlich war ich da Logistikorganisator. Und das war schon hart. Da haben wir schon einiges auch the hard way gelernt. Ja.
Kann ich nur nicken.
Das war, aber war lustig zu sehen, dass das wächst und dass wir mehr werden. Ich habe das immer für positiv empfunden, weil wenn man so politische Sachen versucht zu thematisieren und man wird nicht mehr, dann macht man was falsch.
Aber das war so.
Ja. Und die Themen waren zentraler. Es kamen mehr Leute hin, die auch verstanden hatten, dass da was Politisches abgeht. Für eine Weile ist die Movement eigentlich immer weniger technisch geworden. Du musst, wenn es so, sagen wir mal, Anfang 90er Jahre war das nur noch Techniker, nur noch Leute, die auch sehr viele Leute, die nur Techniker waren, die nur das interessant fanden, irgendwie zu spielen mit Netze und irgendwie. Und mittlerweile besteht unser Movement aus Leuten, die nicht nur Techniker sind, die es auch interessant finden, was da alles im Netz abgeht und was politisch passiert und die auch diese ganze sozial- und politische Ebene interessiert. Und Leute, die nur Techniker sind, ja, und zu Chaos Computer Club kommen, ja, entweder man kriegt was davon mit oder man könnte eigentlich auch für eine Firma nur Netze bauen. Und das Hinkommen zum Kongress zum Beispiel, das Hinkommen, das in diesem Movement tätig sein, hat auch eine politische Komponente. Das war in 1990 eindeutig noch nicht so. Mhm. Die führende Mitglieder, wenn man so sagen will, hatten zwar dieses Interesse und hatten dieses Drive, aber so die meisten anderen, so wie ich es mir erinnere, einfach nicht. Hm. Das kam erst später.
Wie war denn so aus deiner Sicht das Verhältnis so zum Club über die Jahre? Wie hat sich denn das so verändert? Also ich meine, so die...
Also ich war immer,
Ende 80er Jahre das erste Mal auf dem Kongress, hast du erzählt, was...
Ich habe mich immer mittendrin gefühlt, ich habe mich immer teilgefühlt. Für diesen anderen Holländer, die da hinkamen, war das nicht so. Die haben sich immer als Besucher von irgendwas anderes gefühlt. Erst später fühlten die sich drin. Aber ich habe mich ab 88 direkt mit drin gefühlt. Ich war auch in 89 schon eine Woche vorher da auf dem Kongress, um zu helfen, da die Kabel zu ziehen und weil ich das einfach so toll fand. Ich wollte da jeder Tag dabei sein. Ich war da beim Eidelstädter Bürgerhaus, wo die ersten Kongresse waren in Hamburg. War ich schon in 89, 3 Tage vorher lief ich auf dem Dach, um Telefonleitungen zu ziehen. Mhm. Also ich habe den Club immer als meins empfunden. Mhm. Und Amsterdam war da immer so ein, der Club ist ja in Erfa-Kreise organisiert. Und Amsterdam war da immer so ein komischen Erfa-Kreis, die kein Erfa-Kreis war und wo keine Mitglieder waren. Hatte immer so eine komische Rolle, aber Teil war man schon immer, glaube ich, ja.
Mhm. Ja gut, ich meine, wie man das dann im Einzelnen so nennt, das spielt ja dann letztlich auch keine Rolle. Aber wie hat ihr sozusagen, also ich meine, inwiefern hat sich der Stil des Clubs dann auch auf euch abgefärbt oder ist Holland dann so anders mit den Themen oder mit der inneren Organisation oder wie die Leute überhaupt zusammenarbeiten oder sich als eins verstehen? Also ist das irgendwie vergleichbar oder gibt es da nennenswerte Unterschiede? Ich meine, sowas wie so ein CCC hat sich ja jetzt so in Holland nie herausgebildet.
Nee.
Zum Beispiel.
Naja, so die man könnte sagen, Stereotypen sind wohl da. Deutsche sind überorganisiert, haben diese Organisation auch, muss man sagen, früh gebraucht, weil es da schon Hausdurchsuchungen gab und schon man als Einzelperson in Deutschland halt solche Sachen nicht machen konnte, weil dann wäre man irgendwann mal verhaftet oder man müsste sich schon zusammenbinden in einer ziemlich feindlichen Umgebung. Mhm. Die deutsche Behörden Ende der 80er konnten auch nicht richtig umgehen mit so Leute, die, wie sagen wir das, sich so verhalten haben. Man fühlte sich in Deutschland echt gefährdet. Man müsste zusammen sein, um nicht irgendwie angefasst oder angegriffen zu werden. Als ich zu dem Zeitpunkt über die Grenze gefahren bin, dann wusste man schon, hier ist Gefahr. Hier muss man aufpassen mit Drogen, mit naja, da gab es auf dem Kongress gab's Filme, die, wo auch mal da, wo die Filme gezeigt würden, würde dann geräumt oder kam dann Polizeieinsatz. Da gab es diese Spannung zwischen Polizei und Behörden einerseits und Club andererseits. Und das gab es in Holland überhaupt zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Das war 93, bis die ersten Gesetze kamen. Mhm. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten wir da komplett Freiraum. Mhm. Ja, das war in Deutschland nicht. Man fühlte sich unfreier. Im Adelstädter Bürgerhaus war so diese... ob es jetzt Bullen im Haus waren oder nicht, da gab es auch immer so ein Warnsystem, dass so die Mitglieder, die dann wussten, was dann zu passieren hatten und wo der Anwalt ist und diese Infrastruktur gibt es bis heute. Wenn als Julian Assange von WikiLeaks mal on stage war auf dem Kongress und es gab eine Chance, dass ihm die Bundesnachrichtendienst wegen irgendwas mit Telefonnummern oder IP-Adressen haben wollte oder da gab es so eine Geschichte, und dann sieht man die gleiche Infrastruktur. Dann ist plötzlich Andi in der Nähe vom Podium mit Fotogerät, dann sitzt der Anwalt da und der sitzt da und diese ganze Infrastruktur, sich irgendwie in eine feindliche Umgebung anzuhaben, ist beim Kongress einfach immer noch da. Mhm. Man weiß, was zu tun ist, wenn mal Polizei da ist oder wenn mal was passiert. Und das ist halt aus dieser Zeit gewachsen. Mittlerweile ist das so, dass ich mich frei fühle, wenn ich über die Grenze nach Deutschland fahre. Wenn ich wieder in Deutschland bin, denke ich, ah ja, jetzt ist Freiheit, jetzt muss man nicht mehr, kann man nicht mehr plötzlich angehalten werden und durchsucht. Und weil mittlerweile ist in Holland eine Menge aus dem Ruder gelaufen, politisch.
Ja, das hast du ja auch schon bei vielen Gelegenheiten auch in deinem Blog immer mal wieder beklagt, so, dass dir der Lauf, den die holländische Gesellschaft so genommen hat in den letzten Jahren, nicht mehr zusagt, mal zurückhaltend formuliert. Was ist denn passiert? Also was ist denn los? Ich meine, ist ja auch so ein bisschen noch das alte Bild, so das freie Holland, das liberale Holland, das tolerante Holland. Ja,
das Bild kannst du wegwerfen. Das Bild ist nicht mehr zutreffend. Was ist schiefgelaufen? Ich glaube, im Grunde, Holland ist ein Can-Do-Nation. Wenn mal was vorbeikommt, dann machen wir das mal. Wenn mal ein neues Plan ist, dann fassen wir das alles an und machen das. Mhm. Und als dann die ganze 80er, 90er Jahren mit lass uns mal alles privatisieren und freier Markt ist gut. Und als das vorbeikam, haben wir das einfach gemacht. Verselbstständigung der Schulen und jeder Schule muss sich um seine Kunden, wir nennen das ja nicht mehr Schüler oder Studenten, muss sich um seine Kunden selber kümmern und wer nicht mitkommen kann, hat ja Pech gehabt. Diese ganze Privatisierungswelle in alles, öffentliche Verkehrsmittel bis zur Unterricht und Krankenhäuser und hat sich einfach schneller durchgesetzt bei uns. Mhm. Und gerade im Unterricht, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Teil der Hauptkrise bei uns, gerade im Unterricht, bei der Unis gab es dann diese Bachelor-Master-Struktur, die schon ziemlich schnell gemacht wurde und wobei man dann nicht mehr finanziert würde, wenn es über 4 Jahre hinausging. So, jeder müsste in 4 Jahre fertig sein. Das hat das Studentenleben, das öffentliche Studentenleben in Holland schon in den 90ern, Anfang 90er einfach gekillt. Gab's nicht mehr. Mhm. Es gab plötzlich keine Studentenvereine mehr. Es gab nichts mehr, weil die Leute müssten einfach arbeiten, weil die müssten in 4 Jahre fertig sein. Also alles, was man als mal weiter gucken und mal ein breiteres Bild von der Welt bekommen. Nein, wir in Holland seit Ende der 80er Jahren werden nur noch Spezialisten in einem bestimmten Bereich, wenn überhaupt, werden geliefert und nichts anderes mehr. Mhm. Das, was die Industrie gerade braucht,
wird produziert.
Das wird produziert am Fließband und Generalisten, die weiterdenken können, gibt's bei uns weniger. Und das war bei uns, sagen wir mal, in den 80er Jahren schon fertig. Das stand schon, das war schon fertig. Und wir haben also schon 20 Jahre, 25 Jahre Krise im Unterricht. Weil das wird natürlich ein Race to the Bottom. die Universitäten, die zufälligerweise in Amsterdam oder Utrecht sind, die kriegen die Studenten umsonst, weil das sind ja coole Städte, um zu wohnen. Und alles andere im Rest des Landes muss was haben um für Marketing. Und das, was man hat, ist bei uns ist einfacher. Wir suchen die untere Grenze an, was wir legal noch als noch ein Diplom oder noch ein Bachelor oder ein Master oder ein Schulabschluss nennen dürfen. Und wir suchen immer weiter nach unten. Und diese Race to the Bottom ist in Holland jetzt completed. Du kannst jetzt eine Menge an Fachhochschuleabschlüsse, kannst du mit einer Woche die Bücher lesen, können du und ich können da Fachhochschuleabschluss machen.
Oh.
Ist echt, also auf Papier sind wir nicht schlecht ausgebildet. Wenn man mal die Statistiken nachguckt, Holland ist prima ausgebildet. Nix, keine Krise gibt's nicht. Mittlerweile versteht die Öffentlichkeit, dass wir da was falsch gemacht haben, dass es da ein Problem gibt. Aber das hilft jetzt nicht, dieses Problem zu realisieren, weil wir kommen da nicht raus, weil wir haben nicht die ausgebildeten Leute, um uns da rauszufixen.
Mm. Oh je.
Und das hat, und da gibt's noch eine Menge andere Faktoren. Holland hatte zu dem Zeit, als Deutschland die 5 neue Länder hatte und sich irgendwie neu erfinden müsste, weil ja, jetzt gibt es wirtschaftliche doch wohl ein bisschen schwierigere Zeiten. Und zu dem Zeitpunkt, als die Deutschen sich realisiert haben, ich muss jetzt auch wirklich selber sorgen, dass ich ausgebildet werde und ich muss selber sorgen, dass ich, zu dem Zeitpunkt hatte Holland Erdgas, und zwar in Unmengen damals noch, und Jobs gibt's ja eh.
Also Erdgas ist jetzt eine eigene Förderung? Oder
ja,
was
eigene Förderung im Nordsee und in Groningen.
Okay.
Unsere Wirtschaft lief ja eh, Geld ist ja eh da, Job kriege ich ja eh. Also dieser Eigenantrieb bei Leuten, sich auszubilden oder was zu lernen oder was zu, war auch nicht da. Man wurde faul. Das ist ja der Fluch des Erdöls und in diesem Fall Erdgases.
Mhm.
Man wurde faul, das kommt auch noch dazu. Ja. Es gab ja die Wirtschaft von alleine. Wir hatten da Transportsektor, der war groß. Wir haben ziemlich viel Asphalt. Es wird gebaut. Machen wir einfach weiter und alles ist gut. Also dieser Antrieb da mal umzustellen, war auch nicht da. Und das mittlerweile führt das dazu, dass die Leute anfällig sind, Rechtspopulismus zu wählen.
Deswegen?
Naja, weil einfach dieser breitere Blick, was ist jetzt los und was ist vernünftig, und ist auch bei mir und mehr Leute nicht mehr da. Es gab dann auch noch so ein paar Zwischenfälle. Es gab Pim Fortuyn. So ab 2000, 2001 gab's so ein Rechtspopulist, der das formuliert hat, es gibt Probleme mit der Immigration, und die gab's auch. Gibt es immer noch. Es ist nicht problemfrei, Leute aus aller Welt in einem Land leben zu lassen. Und dieses Problem war auch tabu. Muss man sagen, dieses Problem war tabu. Da würde nicht drüber geredet, konnte man nicht drüber reden, weil dann war man ja Rassist. Und er hat das fürs erste Mal thematisiert. Er hat das auch einigermaßen vernünftig gemacht, in dem Sinne, dass er nicht, man könnte ihm nicht nachwerfen, der ist Rassist, weil der hat einfach gesagt, es gibt Probleme, da müssen wir mal drüber reden. Der Mensch war nicht so unvernünftig. Dann ist er 2 Wochen vor der Wahl, wo er projiziert war, richtig groß zu werden mit seiner Partei, Liste Pim Fortuyn, ist er dann ermordet worden in 2002. Und das hat dann die normale Lauf der Geschichte verstört, weil die normale Lauf wäre dann gewesen, weil er war da mit allerhand Trottel unterwegs. Er war selber vernünftig halbwegs, aber er war da mit 1000 Trottel unterwegs. Die sind dann auch nach seinem Tod im Parlament gewählt worden und auch in die Regierung gekommen, haben sich untereinander total gestritten und war dann irgendwann, war die Regierung wieder weg und Neuwahlen. Und hätten die sich gestritten mit ihm da, dann wäre das nicht so ein Problem, weil wäre es offensichtlich, na siehst du, die haben da auch die Lösung nicht und streiten sich nur untereinander. Und jetzt war das aber die Linken, weil es war ja ein radikaler Aktivist, der ihn erschossen hat. Die Linken haben jetzt verursacht, dass das alles nichts wird, weil Pim Fortuyn ist ja weg. Und die normale Lauf der Geschichte war damit verstört.
Mhm.
Ja, und dann, naja, es gab dann auch in 2001 schon 11. September und so diese Angstwelle ist dann in Holland so ein bisschen weiter getrieben worden. Es gibt ja politischen Gewalt und wir müssen jetzt alle, müssen Bodyguards haben und das hat das Land echt verändert. So diese politische Mord und dann gab es später noch der Mord auf Theo van Gogh, der Filmmaker.
Ja.
Und so diese Sachen haben das Land echt verändert. Da plötzlich gab es diese echte Bedrohung von arabischen Terroristen, wollen uns alle tot haben und wir brauchen mehr Sicherheit, mehr Gesetze. Und das zusammen mit der Fakt, dass es zu wenig wirklich ausgebildete und breitschauende Menschen gab. Ein echter Shortage da dran. Ja, diese Sachen zusammen haben gemacht, dass das einigermaßen aus dem Ruder gelaufen ist, kann man jetzt so. Und jetzt sehen das auch viele, ne? Dass wir in Unterrichten ein Problem haben und dass wir das neu booten müssen. Das sehen jetzt auch mehrere. Das ist jetzt öffentlicher Thema. Aber ja, zu spät.
Denkst du, dass Holland die notwendigen Selbstheilungskräfte da aufbringen kann?
Weiß ich nicht. Ich befürchte nicht. Ich befürchte, dass wir erstmal 10 Jahre richtig den Bach runtergehen.
Du bist dann ja auch nach der ganzen Früh-Hacker-Zeit, kann man es ja mittlerweile schon mal nennen, so Access for All lag dann so hinter dir. Da hat ja alles so ein bisschen so eine andere Orientierung genommen. Das war ja auch in Deutschland nicht anders, auch für den Club. Der Kongress ist nach Berlin gegangen. Das hat eine ganze Menge Änderungen mit sich gebracht für den Club. Diese gesamte Popularität der Hacker-Szene hat auch den Club wachsen lassen, hat das Ganze auch auf ein anderes Fundament gestellt. Mittlerweile erleben wir ja auch nochmal eine neue Zuwendung in der Öffentlichkeit zu dem, was die Hacker so meinen und vor allem weniger jetzt in dieser Aufmerksamkeit für diese konkreten technischen Hacks, sondern mittlerweile wird eben sehr viel breiter eben diskutiert. Es wird tatsächlich über das, was man, was wir schon immer sozusagen in die Gesellschaft geben wollten, an Grundgedanken, das wird diskutiert. Ich will nicht sagen, dass es unbedingt alles übernommen wird, aber es wird zumindest gehört, es wird aufgegriffen. Man merkt, dass jetzt auch, sagen wir mal, Generationen in der Gesellschaft an allen möglichen Stellen angekommen sind, die einfach eben auch mit dieser Zeit aufgewachsen sind. Das ist zumindest so mein Eindruck. Das wird ja in Holland auch nicht anders sein. Also auch da sind ja jetzt sozusagen Leute in den 30ern, in den 40ern, die eben diese Frühzeit des Internets auch noch auf eine ganz andere Art und Weise mitgenommen haben und von daher auch ganz anders disponiert sind als eben die Generation davor. Du hast dich ja dann sehr auf dieses Thema der Wahlcomputer gestürzt in Holland. Was war denn da sozusagen der Auslöser dafür?
Nee, nochmal kurz zum Thema, es werden unsere Themen diskutiert und es werden unsere Themen übernommen teilweise auch. Da sind interessante Sachen noch dahinter. Ich glaube, einer der Gründe, dass wir so wichtig sind und dass wir auch als so wichtig wahrgenommen werden als Community, ist, dass es offensichtlich wird, dass viele in der Politik zumindest zum Beispiel keine Antworten mehr haben. Dass dieses, wer mit Politikern umgeht, wer Lobby macht, ich habe das selber wegen Wahlcomputer gemacht, aber jeder, der Lobby macht aus unserer Bewegung heraus, der mit Politikern mal geredet hat, als die Mikro aus war und was, jeder, der kann das Gleiche bestätigen. Da ist eine Hilflosigkeit, eine oh mein Gott, was passiert jetzt? Die Welt wird nicht mehr ruhig. Alle gehen noch davon aus, wenn wir es haben über Wirtschaft, dann wird immer davon ausgegangen, wann wird es wieder ruhig? Ist so die Frage, wann wird's? Und ich glaube, dass wir aus unserer Geschichte heraus und aus diesem Wahrnehmen von sehr viel Information gleichzeitig und auch aus diesem Verständnis, wie so ein bisschen das alles sich auch selbst organisieren kann, dezentral, so Sachen, die einfach die neue Verhältnisse prägen. Aus diesem Verständnis, dass wir auch verstehen, dass es vielleicht mal nicht mehr ruhig wird und dass sich mal Sachen grundlegend geändert haben. Es gibt viele Hacker, die sich entweder interessieren für neue Trends in Wirtschaft oder für was passiert jetzt wirklich mit dem Öl. das war bei uns, Peak Oil war bei uns in What the Heck eine Veranstaltung, als dann Leute gefragt haben, was ist das denn für ein Quatschthema, und das war 2005, ne, als das echt schon in unserer Szene schon richtig etabliert war, ach du Scheiße, da haben wir ein Problem. Mhm. Das war bei uns echt schon alt. Und in der Gesellschaft kam das an, als was ist das denn für ein Ding? Und dann genau ein Jahr später gingen dann plötzlich die Ölpreise auf $200 pro Barrel. Und war jeder klar, oh, da war was. Oh, okay, verstehe. Wir haben halt an bestimmte Stellen, auch nicht immer und auch nicht überall, aber wir haben halt mal so einen breiteren Blick gehabt und mal verstanden, was das heißt, wenn alles schnell wird und dezentral und diese ganze normale dämpfende Faktoren aus der Wirtschaft und aus der Kultur und wenn die mal weg sind. Und ich glaube, dass das auch da draußen verstanden wird, dass unsere etwas breitere Blick sich nicht begrenzt auf was für Operating System soll ich denn haben oder was für, sondern dass wir auch mal verstehen, wie die Welt vielleicht aussehen könnte. Mhm. Dass wir als teilweise als mögliche Architekten für neue Strukturen gesehen werden. Und das ist wichtig, und das ist, glaube ich, auch der Grund, dass wir so groß sind im Moment. Der Grund ist nicht, dass wir halt uns mit Computern auskennen, sondern der Grund ist, dass es mehr und mehr Leute einsehen, dass wir einen Teil des Antworts haben.
Aber du hast dich ja dann mit den Wahlcomputersachen dann eigentlich sehr mit der holländischen Öffentlichkeit angelegt, kann man sagen.
Ja. Ja, ich habe da wirklich mit einer kleinen Gruppe zusammen haben wir echt politische Lobby betrieben. Und wir haben eigentlich alles gemacht, was man machen muss, um diese Wahlcomputer loszuwerden. Da muss ich erklären, diese Wahlcomputer, wir haben da, glaube ich, auch nochmal schon mal ein Chaos Radio drüber gemacht, haben wir nicht?
Es gab bei weiß gar nicht, ob es bei Chaos Radio war, gab es das, glaube ich, auch. Da kann ich gleich nochmal schauen. Ich habe mit dem Ulrich Wiesner, der ja hier die Klage vor dem Verfassungsgericht in Deutschland durchgefochten hat, CAE 118, nach dem Urteil nochmal eine ausführliche Sendung gemacht, wo das ein Thema war, wo ich finde, wo auch die ganzen Argumente, über die wir jetzt sicherlich teilweise auch nochmal reden werden, auch sollten, ganz gut zusammengefasst wurden und eben auch diese spezifische deutsche Sicht auch nochmal eine Rolle gehabt hat. Es gab auch ein Chaosradio zu dem Thema. Warst du da nicht eigentlich sogar dabei? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr.
Das glaube ich nämlich auch, dass ich dabei war, als wir mit
Chaos. Naja, richtig, ja. Chaosradio 117 von 2006. September 2006.
Genau.
Genau, und Nieder, warst du nicht dabei?
Oder war ich am Telefon, glaube ich.
Ah ja, genau, wir hatten dich mit dem Telefon drin, genau. Und der Ulrich war im...
Genau. Immerhin, mal kurz das Thema zusammenfassen. Wahlcomputer gab es in Holland seit den 90ern, seit Anfang 90ern gab es immer mehr, und Hälfte 2005 war Holland ganz Wahlcomputer, außer einem Stadt. Ganz Gallien? Nein. In einer Stadt gab es noch Papierwahlen, das war Amsterdam. Dann haben die in 2005 bekannt gegeben, wir machen in 2006 die Gemeindewahlen mit Computern. Und zwar Maschinen von STU, nicht die NEDAP-Maschinen, sondern Maschinen von STU mit Windows und Touchscreen. Und da kamen dann am Ende des Tages, haben die per Drahtlosmodem, per Funkmodem das GPRS übertragen, die Wahlergebnisse. Und ich habe dann angefangen mal zu studieren, was ist da denn Sache? Und festgestellt, da gibt's überhaupt keine... da gab es zwar, wie heißt denn das, Spezifikationen, die öffentliche Spezifikation, woran Wahlmaschinen, was Wahlmaschinen sein müssten, aber die waren überhaupt nicht ausgelegt für Sicherheit. Das war die einzige Sicherheit, die da ausgelegt war, war halt, dass es nicht ausfällt. Also Sicherheit gegen Ausfall und Sicherheit gegen, dass man da nicht irgendwie Elektroschock bekommt, wenn man das Tastatur berührt, wenn es mal nass wird, dass es Vibration ab kann, aber nichts mit Sicherheit. Das konnte also eine komplett ungesicherte Windows-Kiste mit offenes GPRS-Modem, konnte das sein, das war alles egal. Hauptsache, man kriegt keinen Schock, wenn man es berührt. Das habe ich dann festgestellt, selber für mich, und gesagt, das kann nicht sein, das muss jetzt weg.
Das heißt, du hast sozusagen da in dem Wahllokal überhaupt das erste Mal selbst beim Wählen.
Na, das war schon vorher. Mhm. Das war schon vorher. Das war in 2005. Dann habe ich schon festgestellt, das geht so nicht. Und dann war ich in 2005 im Dezember auf dem Kongress. Da war auch Ulrich Wiesner. Und Ulrich Wiesner war Techniker, aber sein Vater war ja Jurist. Und der hat für mich so das juristisch-politische, also das juristische und politische, was macht der Gesetzgeber, mit dem Technik verbunden. Warum ist diese Technik nicht in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz? War zwar ein deutscher Diskussion, aber der hat auch geredet von internationalen Abkommen und ich habe gedacht, dieser Ansatz brauche ich in Holland auch. Ich muss nicht mehr nur der Technik machen, weil es handelt sich letztendlich nicht um der Technik, sondern um mangelnde Transparenz. Und das steht in Abkommen, das steht überall im Gesetze. Und da muss ich einfach mal ein bisschen breiter dran. Und da haben wir innerhalb dieses Jahr 2006 eine Menge gemacht. Da gab es also diese Gemeindewahlen, das einzige Mal, dass ich auf dem Wahlcomputer gewählt habe. Da bin ich dann, da habe ich dann diese Leute, die da saßen, die Wahlhelfer, gefragt, sie unterschreiben doch am Abend so ein Protokoll. Und in diesem Protokoll, die Wert davon ist doch eigentlich, wir haben morgens geguckt, ob der Urner leer war. Wir haben dann einen Zettel pro Wähler reingehen sehen. Wir haben das selber umgedreht auf dem Tisch und gezählt. Und wenn hier großer Wahlbetrug war, dann haben wir das gemacht. Oder es war ein sehr, 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 sehr guten Stunt oder Trick. Oder wir sind da schuld. Und wenn das 40.000 Leute unterschreiben, das hat einen Wert. Und jetzt unterschreiben sie doch eigentlich, wir vier Bürger haben hier so eine Kiste bekommen, wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Und am Ende des Tages kam da ein Zettel raus. Da haben da einen Bürger. Und die Anzahl von Stimmen ist richtig. Das können wir nachvollziehen, alles andere nicht. Und am Ende des Tages kam diesen Zettel raus und wir haben keine Ahnung, wie die zustande kamen. Und das war's. Das ist doch eine fundamentell andere Wert dieser Erklärung. Und da haben mich vier Leute angeguckt und gesagt, Und habe ich nochmal geguckt und dann habe ich gesagt, Und habe ich verstanden, das geht so nicht. Das muss sich ändern. Mhm. Und dann haben wir ab diesem Sommer, das war dann im März, und ab diesem Sommer haben wir dann eine große Kampagne gemacht. Wir haben eine Kampagne, weil vertrauen STEM-Computers nicht, wir vertrauen Wahlcomputers nicht. Haben wir gegründet und sind dann ziemlich groß in den Medien gegangen und haben eigentlich alle Rollen gleichzeitig gespielt. Wir waren sowohl Untersuchungsjournalisten, als Lobbyisten, als Aktivisten, als wissenschaftliche Untersucher der Technik. Wir haben alle diese Rollen gleichzeitig mit einer kleinen Gruppe gespielt. Wir haben dann so einen Wahlcomputer in der Hand bekommen, über ein Fernsehprogramm erst, und dann später haben wir auch noch zwei gekauft bekommen. Weil wir die Gemeinden besaßen, die ja, und wir haben dann alle Gemeinden.
Was meinst du, ihr habt den über das Fernsehprogramm bekommen?
Ja, wir haben mit dem Fernsehprogramm zusammengearbeitet und wir haben mit die zusammen gefragt bei Gemeinden, ob wir nicht so ein Ding uns ausleihen konnten, um mal zu zeigen, wie das denn wirklich ist.
Ja.
Und die mal von einer anderen Seite zu zeigen, als Leute gewohnt waren, war die Story. Mhm. Und da hat eine Gemeinde gesagt, ist gut. Und die haben wir dann auseinandergenommen natürlich und studiert und dann wollten wir aber die nicht zurückgeben, mussten aber, und dann haben wir selber noch Gemeinden gefunden, die Dinge hatten, die zu viele davon hatten, weil sie zusammengefügt waren. Mhm. Weil in Holland ist das so der Trend, Gemeinden werden größer.
Ja, dann zusammengelegt und dann brauchten sie nur noch einen.
Brauchten sie nur noch weniger. Mhm. Und dann haben wir die angerufen, alle, es waren so 100, und da haben wir alle angerufen und bis wir eins gefunden hatten, die uns Geräte verkauft hat. Weil wir die ja brauchten für unsere Betriebsratwahlen. Und zu dem Zeitpunkt gab es vom Ministerium schon ein Schreiben, bitte, bitte passen Sie auf Ihren Wahlcomputer auf und die sollen auch niemals verkauft werden, niemals auf der freie Markt gelangen. Und dieser Brief war schon tagelang raus, aber die hatten die noch nicht geöffnet bei dieser Gemeinde. Also wir waren gerade so noch rechtzeitig.
Super.
Und da haben wir Wahlcomputer bekommen und ein Paper drüber geschrieben, was eigentlich zeigte, von ja, das mit dem Sicherheit und alles, was die Hersteller und im den Hersteller nachher auch die Behörden über diese Maschine gesagt haben, ist eigentlich nicht wahr. Alles, was es an Behauptungen über Sicherheit gibt, sind alle nicht wahr. Ist nicht nur eine nicht wahr, sondern sind alle nicht wahr. Und zwar so und so und so. Und wir haben auch Programme dafür geschrieben, um da drauf Schach zu spielen. weil derjenige, der sie in Holland verkauft hat, hat dann gesagt, ja, das geht alles nicht. Und wir haben dann behauptet, unsere zentrale Behauptung am Anfang der Kampagne war immer, man könnte auf diese Geräte die Stimmen ehrlich zählen. Das ist durchaus möglich. Behaupten wir auch nicht, dass das nicht geht. Das können die Dinger. Genauso können die Stimmen unehrlich zählen, die können auch Schach spielen. Sie können nämlich alles, was ein Computer kann. Was für uns komplett selbstverständlich war.
Der Begriff Wahlcomputer war ja an der Stelle eigentlich auch neu.
Ja, es war immer eine Wahlmaschine. Weil eine Maschine ist ja ein Single-Purpose-Device, so haben die das auch immer genannt. Das kann nichts anderes als eine Wahlmaschine sein. Es läuft auch kein Betriebssystem drauf. Also das mit Viren ist alles nichts. Diese Hacker können da alles behaupten. Es ist gar kein Computer. Und dann haben wir gesagt, es ist ein Wahlcomputer. Und dann hat der Typ hilflicherweise, die waren total hilfreich, so die Manufacturers waren total...
Also wir reden jetzt von der Firma NEDAP.
Der Firma NEDAP und der Typ, der das in Holland dann die Software dafür geschrieben hat, Jan Groenendaal. Der war mit NEDAP. NEDAP war so die Gerätebauer und Groenendaal war der Bauer der Software, der das dann für die Gemeinden dann die Briefe gemacht hat und die ganze Verwaltung hinter diese Maschinen. Und Jan Groenendaal hatte das Kontrakt, um das an die Gemeinde zu verkaufen. Und Groenendaal hat dann, der war hilfsreicherweise war der ein durchgeknallter autoritären, rechter, nicht so schlauen Mensch. Und das war sehr hilfreich. Der hat viel mehr für unsere Kampagne getan, als wir selber hätten tun können.
Was hat er gemacht?
Na, der hat zum Beispiel gesagt, dass mit Schach auf unserer Maschine ist alles Quatsch. Das hat er ganz zentral 1000 Mal behauptet. Und dann haben wir so eine Maschine bekommen und das Erste, was wir natürlich drauf haben wollten, auch um zu testen, ob wir den I.O. verstanden, war Schach drauf. Und das haben wir einigermaßen geschickt gemacht. Wir haben dann, das war so ein großes Tastenfeld, ne? Diese NEDAPs hatten so ein Tastenfeld von so 80 mal 60 Zentimeter. Oder 50 Zentimeter, so richtig groß. Und auf diesem Tastenfeld hatten wir dann das Schachbrett auch ausgelegt. Damit wir dann die Stücke mit Magneten auch da drauf geklebt haben. Und da konnten wir dann auch die Stücke eindrücken auf dem Tastenfeld und dann auf die neue Position nochmal. Und das war dann unsere Eingabe auch.
Also man konnte richtig die Schachfiguren bewegen auf dem Brett.
Man könnte richtig die Schachfiguren, es war geschickt gemacht. Es war nicht nur mit Eintippen der Züge, sondern man konnte das wirklich geschickt Schach spielen. Und dann... ja, als wir das dann im Fernsehen gezeigt haben, dann war auch mit seiner Behauptung immer wieder, dass man kann auf unsere Geräte kein Schach spielen und dann dieses Schachspiel drauf. Ja, dann war die ganze Diskussion auch schon.
War das nicht sogar so, dass sie sogar selber Wahlcomputer auf die Geräte draufgeschrieben haben und noch behauptet haben, das seien keine?
Ja, sind keine Wahlcomputer, sind Wahlmaschinen. Und dann Anfang der 90er waren die ja stolz drauf, dass es Wahlcomputer waren und haben das auch selber, war das auf die Tippschilder, war das drauf. Wir haben uns sogar versucht, eine Beschwerde, weil wir haben da eine Menge auch vor Gericht gemacht. Wir waren ja nicht nur alle diese Rollen, die wir dich gerade erwähnt haben, wir waren auch vor Gericht, wir waren unsere eigenen Anwälte auch. Wir haben da 26 EFG-Anfragen geleistet, 3, 4 zivile Prozeduren.
Was ist EFG?
Informationsfreiheitsgesetz. Unser Äquivalent heißt WOB, aber das ist unser Äquivalent vom EFG. Wir haben, also das sind quasi Freedom of Information Requests. Mhm. Wir haben zivil sind vor Gericht gegangen. Wir haben behauptet, die sind überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht, auch mit dem Gesetz, was da war und was völlig locker war und alles könnte durch. Aber auch da hatten die Fehler gemacht und auch da konnten wir zeigen, das stimmt überhaupt nicht mit, was da im Gesetz steht.
Also ihr habt nicht nur so die Medien in Bewegung gesetzt, sondern ihr habt ja eigentlich so auf breiter Front angegriffen, juristisch,
medial. Du musst dir vorstellen, dass wir bei den Parlamentswahlen, die dann später im November 2006 kamen, war der Panik schon so groß, da haben die dann die SDU-Maschinen aus dem Verkehr gezogen, weil die könnte man abhören mit Strahlung, also die haben Radiostrahlung erzeugt, die könnte man abhören. Aber eigentlich so als in der Hoffnung, dass wir dann das mit dem Gerichtsverfahren gegen die Maschinen überhaupt sein lassen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eingeschätzt, wir können das vor Gericht gewinnen. Wir können vor Gericht gehen und dann kriegen wir die ganze Wahlcomputer verboten erstmal. Das wird dann vielleicht nicht halten, aber für diese Wahl wird das reichen. Weil wir haben ausreichend starke Argumente, dass das klappen konnte. Erst später haben wir erfahren, das war auch deren Einschätzung beim Innenministerium. Dass das mal klappen könnte. Und dann gibt es keine Wahlcomputer, diese Wahl. Und weil es in Holland überhaupt kein Wissen mehr über Papierwahl gab, aus Amsterdam. Hätte das geheißen, die Parlamentswahlen würden dann um so 6 Monate verschoben.
Einfach aus organisatorischen Gründen.
Aus organisatorischen Gründen wäre dann die Parlamentswahl 6 Monate verschoben. Im Grundgesetz steht aber, das Parlament sitzt 4 Jahre. Das wäre dann also eine Situation, die mit dem Grundgesetz nicht zu vereinigen war. Dann landet man in, was in Holland Staatsnotrecht heißt. Das ist, was man nimmt. Staatsnotrecht ist, was man nimmt, wenn mal ein Zweiter Weltkrieg war und man muss die parlamentare Demokratie neu booten.
Notstandsgesetze heißt das bei uns, glaube ich. Mhm.
Wenn das passiert, wäre das passiert, dann wäre quasi unser Bundesinnenministerium äquivalent das Land aus der Hand gefallen. Das wäre so der GAU. Und als wir dann angekündigt haben, wir machen diesen Prozess nicht, weil wir haben das Gefühl, wir könnten gewinnen und wir wollen diese Wahlen ja nicht verstören. Uns ist die Demokratie sehr lieb. Und wir wollen diese Wahlcomputer zwar loswerden, aber nicht
die Wahl.
Nicht die Wahl selber. Und als wir das angekündigt haben, gab es da im Innenministerium Party, Feier. Die Wahlen sind gerettet, wir können jetzt das Parlament wählen. Und seitdem sind wir eigentlich im Grunde mit dem Innenministerium an der gleichen Seite, weil die haben gesehen, dass mit Wahlcomputer ist alles scheiße. Die Gemeinden wollen immer noch und vielleicht kommen ja sogar neue Wahlcomputer und weil die wollen ja irgendwas mit Paper Trail und wir haben ja kein richtiges Grundgesetz. Also bei uns wird es diese Kampf jede 2, 10 Jahre oder jede 5 Jahre nochmal geben müssen. Mhm. Weil Grundgesetz nicht da und also keine verbindliche Regeln. Es gibt keinen Richter, der sagen kann, ist alles Quatsch, weg damit. Bei uns muss man das jedes Mal neu erkämpfen, was auch irgendwie keinen Spaß macht. Aber das ist ein Problem, was größer ist bei uns. Das hat nichts nur mit Wahlcomputer zu tun. Wir haben halt keine Grundlagen, worauf unser Staat gebaut ist, die wir irgendwie
erhalten könnten.
Die wir irgendwie dieser 24-Hour-News-Cycle gegenüber verteidigen können. Das wird immer die gleiche Diskussion wieder neu geben, weil es keine verbindliche Grundlagen gibt. Zu dem Zeitpunkt, als dann die Wahlen gerettet wurden, ist da danach dieses Prozess, die loszuwerden. Die wollten dann die Wahlcomputer halten, bis neue gebaut werden konnten, mit Paper Trail oder irgendwas. Und wir haben gesagt, nein, wird nicht passieren, die müssen jetzt weg. Und dann sind wir nochmal vor Gericht gegangen, geklagt wegen die Zulassung von diesen NetApp-Computern und haben da gewonnen. Und in die Woche, dass das dann klar war, wir gewinnen das vor Gericht, haben die das selber dann eingestellt und gesagt, naja, lassen wir sein, wir machen das jetzt mit Papierwahl. Und das war so das Gewinnmoment, das war dann aber erst 2007, weit in, nee, 2008 sogar, in 2008 hinein war das endgültige Gewinnmoment. Mhm. Jetzt ist vorbei, jetzt machen wir Papierwahl.
Das Ganze hat ja dann auch seine Auswirkungen in Deutschland gehabt und wie wir alle wissen, beziehungsweise wer es nicht weiß, der soll mal in diese andere, von mir schon erwähnte, Chaos Radio Express 118 Folge reinhören. Mittlerweile ist es ja auch in Deutschland so, dass die Geräte nicht mehr zulässig sind. Hier aber jetzt eben auch wirklich auf einer verfassungsbindenden Entscheidung oder Verfassung, die Verfassung interpretierenden Entscheidung. Ich habe jetzt noch eine Sache weggelassen, weil bevor ja diese Wahlcomputergeschichte so in Wallung kam, warst du ja auf dem Kongress zusammen mit Frank und hast einen Vortrag gehalten, der eine ganze Menge Welle gemacht hat in dem Moment unter dem Titel We Lost the War. Der ja selbstbezüglich ist und sich sozusagen, also das We in dem Fall die Hacker-Szene adressiert. Was ist euch denn da in den Sinn gekommen? Was war denn die Erkenntnis an der Stelle?
Die Erkenntnis an der Stelle war, dass gerade um das Thema Privacy zu viel gleichzeitig aus dem Ruder gelaufen war, dass wir das nicht mehr im Griff bekommen. Im Nachhinein kann man sagen, das war zu pessimistisch. Im Nachhinein kann man sagen, da ist eine Menge Gutes passiert, womit wir eigentlich nicht gerechnet haben und womit eigentlich auch zu dem Zeitpunkt sehr viele nicht gerechnet haben, muss man ehrlich sagen. Dass wir beim Bundesverfassungsgericht danach alles gewonnen haben, was es zu gewinnen gab, mit Autokennzeichen darf man nicht einfach mal so, wie man Lust hat, mal alle im Datenbank speichern, wenn man was mal vorbeifährt.
Online-Durchsuchung.
Online-Durchsuchung gibt's nicht. Bundestrojaner, diese ganze Geschichte. Vorratsdatenspeicherung, Wahlcomputer, dass wir das Bundesverfassungsgericht so dermaßen an unserer Seite gefunden haben, wie es passiert ist, damit hatte in 2005 hat niemand damit gerechnet. Das sah wirklich aus, als ist jetzt mit Privacy und mit ist jetzt Ende. Fangt jetzt das Ende mal an. Weil ich bin der Meinung, wenn Privacy weg ist, und in Holland sieht man das auch, wenn Privacy weg ist, kommt es nicht wieder, weil die Machtstrukturen danach bauen sich auf das bauen sich darauf auf, dass diese Information zur Verfügung steht. Dass man einfach mal gucken kann, wer meldet mit wem und was passiert und wer ist gerade wo im Telefonnetz mit seinem Mobiltelefon unterwegs. Ziemlich schnell, nachdem diese Information da ist, baut sich da eine Machtstruktur drauf auf. Und diese Machtstruktur wird man nicht mehr einfach los. Auch weil man ja da einen Informationsunterschied hat. Man hat diese Information nicht und haben diese Information schon. Ich habe auch immer schon in den 90er Jahre, Anfang 90er Jahre gesagt, wir müssen aufpassen, nicht über dieser Point of No Return hinauszukommen, weil davon kommen wir nicht wieder. Wenn Privacy für alle weg ist, dann ist sie auch wirklich weg. Dann kommt sie auch nicht wieder. Und ich glaube, in Deutschland mit dieser Bundesverfassungsgericht aus, also diese Urteile, ist ein Raum geschaffen, wo noch was zu gewinnen ist, wo wir noch was erreichen können. In Holland mittlerweile ist Privacy echt weg. Da ist jetzt Vorratsdatenspeicherung und das komplette Programm. Da werden jetzt die Polizei will da jetzt mobile Nacktscanner. Erstmal Vehicle-Mounted und danach auch Man-Portable. Mhm. So einfach mal.
So auf der Straße mal eben.
Auf der Straße mal eben ein bisschen nackt scannen, ja. Da gibt's jetzt alles, was man so denken kann an Gesichtserkennung, einfach mal alle Autos speichern. Wir benennen jetzt da mal Notgebiete und wollen jetzt mal alle aus dem Auto raus, Papiere, wer ist denn so im Auto drin, Drogenhund durch, die Bagage dann in den mobilen X-Ray-Scanner, die wir dabei haben und ja, okay, war nix, okay, können Sie weiterfahren. So einfach mal alle, die auf die Autobahn sind, da, nachts. Wer ist dann so nachts auf der Autobahn unterwegs und da mal alles? So mit und dann auch 20 Behörden gleichzeitig. Du kannst in Holland einen Brief empfangen, sie haben kommender Dienstag um 13 Uhr haben sie Hausdurchsuchung. Sind sie aber nicht alleine, das machen wir bei 20.000, 30.000 Wohnungen dieses Jahr in unserer Stadt, weil wir wollen ja alle im sicheren Stadtleben. Und sie haben also Hausdurchsuchung, passen sie auf.
So präventiv, oder?
Passen sie auf, wir müssen in alle Räume rein. Also alle Schlüssel müssen da sein, alle Bewohner, weil wir müssen ja einfach mal rumgucken und das machen wir halt mal bei Sie. Weil Sie könnten ja da eine Drogenplantation haben oder Sie könnten da ja Illegalen haben. Und wir kommen einfach mal vorbei. Das kann jetzt in Holland durchaus passieren.
Aber das kündigen Sie dann zumindest noch an.
Das kündigen Sie dann an, ja. Wenn es so einfach mal aus dem Nichts ist, wenn es einfach mal ohne spezifischen Verdenken ist, Verdacht ist, dann geht das mit Brief. Holland ist einfach, was Bürgerrechte angeht, durchaus weiter im Eimer als die meisten Länder drumherum. Wir waren vor 20 Jahren auf dem Niveau Dänemark, besser als Deutschland, und wir sind jetzt auf dem Niveau England und nach Italien unterwegs. Muss man so sagen. Es werden bei uns mehr Telefonate abgehört als jegliches anderes Land. Wir sind, glaube ich, von alle Demokratien der Nummer 1.
In Europa?
Nee, weltweit.
Ach, wirklich?
Was abgehörte Telefonate, abgefragte Lokationsdaten, was alles angeht, sind wir die Nummer 1. Also wir sind da echt downwardly mobile mit einem richtig großen Delta.
Ja, zumindest bietet sich da für Hollywood noch eine Möglichkeit, da schöne dystopische Zukunftsvisionsfilme zu bauen.
Ja, ist echt. Also, und das in 2005 war für mich einsichtlich, da geht's in Holland hin, das ist jetzt nicht mehr zu stoppen. Das ist jetzt zu spät. da gab es dann auch diese ganze Terrorangst, mehr als in Deutschland noch, wegen diese zwei Mörder-Morden. Also ich war da auch persönlich wegen dieser ganzen Geschichte in einer ziemlichen Scheißstimmung. Ist jetzt alles Kacke und ich habe, muss ich ehrlich sagen, wir haben beide, glaube ich, Frank und ich haben unterschätzt, dass es hier in Deutschland, dass diese Bewegung sich wirklich, man muss hier nicht über 51% im Parlament gewinnen. Man kann ja auch vor Gericht gewinnen. Das war mir so, in dem Ausmaß, wie es hier passiert ist, war mir das nicht so klar. Dass wenn man mit eine eigentlich in Anzahl kleine Bewegung das Verfassungsgericht hinter sich findet, dass man dann gewinnen kann. Und dass man Grenzen stellen kann, wo sich jetzt auch die Politiker realisieren, ja, können wir zwar wollen, aber dürfen wir vom Verfassungsgericht nicht, dass das so stark ist. Aber ich hoffe, die Deutschen realisieren sich, dass auch dagegen gibt es einen Trick. Man manipuliert das Verfassungsgericht über Jahrzehnten hinweg. Das ist im Grunde genommen, was in Amerika passiert ist. Da gab es auch ein Verfassungsgericht, was das Supreme Court hat da ja auch Grenzen gestellt, so geht's nicht weiter, diese Richtung hier sind die Grenzen. Und die haben da einfach sich 20 Jahre genommen, um das Verfassungsgericht kaputt zu machen.
Indem sie einfach Leute platziert haben.
Die unvernünftig sind. Und das wird hier auch passieren. Wenn hier ausreichend CDU, FDP an der Macht sind und wenn hier ausreichend die Bevölkerung in Mehrheit blöde Dinger will, dann wird sie irgendwann, wenn über Jahrzehnte hinweg sie die falschen Leute da an der Macht sind, werden sie irgendwann das auch bekommen.
Das ist auf jeden Fall eine
das ist, also,
Gefahr,
das ist
schon, der man sich bewusst sein muss.
Man muss sich schon realisieren, dass man hier hängt am letzter Bremse. Man hängt hier, alle Kabel der Fahrstuhl sind kaputt und man hängt hier an der Bremse.
Verfassungsgericht,
der letzte, was auch vom Gesetz her als letzter Schutz vorgesehen ist. Wenn mal alles nicht in Ordnung ist und wenn mal sogar die Regierung falsche Sachen will und das Parlament das unterstützt, dann gibt's noch das der Verfassung und dann, aber das ist schon letzte Bremse, das muss man sich schon realisieren. Da muss man nicht irgendwie leicht drüber denken, naja, ist jetzt alles in Ordnung und nee, der Fahrstuhl ist jetzt echt kaputt und muss repariert worden und da muss ein neues Kabel ran und das muss alles nochmal neu. Aber wie gesagt, wir sind noch da, wir haben den Krieg nicht verloren. Das habe ich auch später im Blog noch geschrieben, dass ich mich nicht realisiert hatte, dass man so gewinnen kann, dass wir nicht die Mehrheit überzeugen müssen in Deutschland und dass es auch solche Länder gibt. Aber ja, ich glaube, wir sind, auch wenn wir hier noch heile rauskommen, und das können wir erst in vielleicht 10 Jahre feststellen, auch wenn wir hier heile rauskommen, dann sind wir ganz nah dran vorbeigegangen. Dann sind wir am Totalitärstaat, totalitären Überwachungsstaat, sind wir ganz, ganz nah dran vorbeigekommen. Und haben wir echt Glück gehabt, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt 4 und dann vielleicht 6, 7, 8 Mal die richtige Entscheidung getroffen hat. Gegen Popular Opinion, gegen Regierung, gegen Parlament hinaus. Und das ist eigentlich kaum fassbar, das hat geklappt. Das Grundgesetz, was ihr dann nach dem Krieg bekommen habt, hat dann funktioniert, kann man sagen.
Da muss man erstmal richtig böse sein, bevor man die richtige Marschroute einschlägt.
Ja, aber das war nicht gegeben. Gerade so Anfang 2000 war das nicht gegeben, dass das passieren würde. Es war eher unwahrscheinlich.
Ja, muss man abwarten. Auf jeden Fall, ich hatte so den Eindruck, dass die Thematisierung, die ja auch, sagen wir mal, also die Thematisierung in eurem Vortrag, war ja insofern auch hilfreich, als dass sie sich ja auch gegen so eine gewisse Illusion der Szene selbst eigentlich gerichtet hat, die sich dann ja auch teilweise für so ein bisschen unschlagbar hält. Und
ja, wir sind die Robin Hoods.
Ne, so eine Überheblichkeit, die da mit.
Aber die Rest der Welt hat das auch wirklich hat ein Bild von uns. Wobei wir können das alles mit totalitären Überwachungsstaat können wir so ein bisschen tolerieren, weil wenn das alles passiert, dann werden die Hacker uns schon retten.
Dann kommt der
Chaos, die werden dann schon die Datenbanken platt machen und dann, wenn das alles mal aus dem Ruder läuft, dann werden die Hacker uns schon retten. Das ist wirklich ein Bild, was echt viele Leute haben und was wir auch selber geprägt haben. Wir wir sind ja so genial, wir können ja alles wohl kaputt machen und es gibt keine Sicherheit gegen uns, wir sind unendlich stark. Das haben wir selber geprägt und wir sind also selber schuld daran, dass die Leute sich nicht realisieren, wie gefährlich das alles da draußen sein kann mit Überwachungsstaat und mit, wir sind da selber schuld, dass die Leute glauben, wir können das doch immer kaputt machen mit so Pam, wir machen einfach mal ein paar Hacks und ein paar Dinger und dann ist das alles wieder weg.
Kann man einfach alles wegzaubern.
Ja.
Aber ist nicht so.
Nee, ist nicht so. Und das muss man also auch die Leute klar vermitteln. Ich habe da immer auch schon viel früher gesagt, dieses Robin Hood-Image hat diese gefährliche Seite, dass die Leute glauben, sie müssen selber nichts machen. Sie brauchen nicht drüber nachzudenken, weil die echte Gefährden, die echte Probleme, die können wir ja beheben. Dafür sind wir ja da.
Mhm. Also sowohl eine Selbstüberschätzung als eben auch eine Überschätzung von außen, die hier
ja
zusammenkommt.
Ja, Privacy, guck mal, wer jetzt noch Privacy haben will, muss sich schon echt überlegen. Dass es mal Insel gab, wo kein Privacy war und ein Mehr an Privacy, das ist mittlerweile umgekehrt. Es war mal so, dass ja internationale Telefongespräche, da würde mal abgehört und man musste ja nicht selber Verdacht Großkriminalität haben, weil dann würde man auch abgehört. Aber weiter war eigentlich alles, war Privacy. Überall anders hatte man seine Privacy. Mittlerweile ist so, dass man sich echt überlegen muss, nehme ich jetzt, setze ich Tor ein, mache ich mein Mail über PGP und. Und wenn nicht, dann habe ich halt kein Privacy. Also die Insel sind jetzt Privacy und der große See da draußen oder das große Meer da draußen ist kein Privacy. Ist Überwachung. Oder zumindest Überwachbarkeit.
Mhm.
Im Nachhinein. Und das muss man, das hat sich in die letzten 10, 15 Jahre langsam Schritt vor Schritt geändert.
Aber nichtsdestotrotz kann man ja gewisse Dinge, ich meine, wenn man jetzt mal so zurückschaut, wo bist du eingestiegen? Also auch Anfang der 80er Jahre, jetzt CCC wird jetzt 2011 auch offiziell 30 Jahre alt. Also eigentlich reden wir jetzt von 3 Jahrzehnten Hackerkultur in Europa.
Mhm.
Ich denke, das kann man so nennen. Wie bewertest du diese Bewegung über diese Zeit? Was denkst du, hat sich da herausgebildet? Inwieweit ist das sozusagen auch repräsentativ für eine neue Gesellschaft? Ich meine, wir haben ja vorhin schon auch angesprochen, so wie die Hacker frühzeitig die Themen sich schon erarbeitet haben, hat sich dann immer 5 Jahre später oder manchmal auch nur 10 Jahre, eben erst 10 Jahre später, haben sich eigentlich dieselben Themen dann auf einmal in der Öffentlichkeit gefunden. Mhm. Das war jetzt nicht nur bei Peak Oil so, das ist generell natürlich ja. Netze, Computereinsatz etc., die Gefahr von Privatsphäre, die Gefahr von Überwachung durch eben ausgefeiltere Technologien etc. Also diese ganze Komplex Chancen und Risiken, da ist ja so eine Kultur in dieser Szene, diese Dinge dann eben auch frühzeitig auseinanderzunehmen, zu thematisieren, teilweise eben auch schon irgendwie zu leben, vorzuleben oder auch zu warnen. Und dann steht man da so mit seinem Schild und alle fragen sich, wovon redet ihr eigentlich? Aber was so im Rückblick, wie bewertest du den Erfolg oder den Lauf? Was steckt da drin? Was ist sozusagen das Wesen und Wert dieser Bewegung über die Zeit?
Also ich glaube, die Wert ist groß. Allgemein groß. Es gibt viel, wie gesagt, wir haben viel Einfluss gehabt, wir haben immer noch viel Einfluss und wir haben die Themen halt früher angebracht als alle anderen auch. Ja, das ist natürlich wichtig, weil das bringt der Gesellschaft Zeit, darüber nachzudenken. Es bringt die Gesellschaft Zeit, sich vorzubereiten und es nicht irgendwie sich überfallen zu lassen. Ich glaube, das Wichtigste, was wir gemacht haben, ist zu zeigen, es gibt innerhalb dieses Themenbereich Technik gibt es Auswahl. Dieses Themenbereich ist nicht eine Tsunami, es ist nicht ein Ding, was über uns rollt. Und wo es innerhalb dieser Dinge keine Auswahl gibt. Wir müssen mit der Technik mit. Der Technik ist nicht ein eindeutiges Ding, was uns in eine Richtung schieben will, sondern wir haben innerhalb dieser Technik Auswahl und wie wir die Architektur schaffen. Architecture is politics. wie wir diese Architektur schaffen, bestimmt, was für Welt wir in 10 Jahren haben. Und dieses Verständnis, dieser Gedanke ist, glaube ich, von uns getrieben worden. Dieser Gedanke ist, und das hat dafür gesorgt, an viele Stellen, an viele auch nicht, aber hat an viele Stellen dafür gesorgt, dass wir auch die Architektur mitbestimmt haben. Dass sich Leute Gedanken gemacht haben, bevor es über sie rollte. Bevor es da war, dass sie, nee, wir wollen, dass diese Richtung lang haben oder diese Richtung lang, wir wollen die Technik so bauen und nicht so. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Weil die Technik ist in zunehmender Maße ist eigentlich unsere Umgebung. Die Technik ist, wo wir sind. Die Technik ist, wo wir uns äußern. Die Technik ist, wie wir uns äußern, mit wem wir uns äußern. Ist unsere Infrastruktur, so genauso wie die Städte und die Geografie unsere Infrastruktur sind.
So bestimmt dann die Informationsinfrastruktur, die Informationsarchitektur sozusagen den Wert der Freiheit. Mhm. Und wo geht's hin? Was steht jetzt sozusagen an? Ich meine, jetzt, wo der Krieg doch noch nicht so ganz verloren wurde, sondern man vielleicht dann doch eben vielleicht nur eine Serie von Niederlagen hat einstecken müssen, die einem schon so fast die weiße Fahne hat herausholen lassen. Jetzt
gab's ja, auch mal wieder Wind. We Lost the War war nicht eine weiße Fahne. Es war eine Herausforderung. Wir haben gesagt, es geht weiter, nur ihr müsst euch gut überlegen, was zu kämpfen wert ist. Wir haben halt festgestellt, es gibt viele Menschen, die machen dieser Streit eine Weile und sind dann müde und sehen nur Verluste und wollen nicht mehr. Und man muss sich schon überlegen, sich Fights auszusuchen, die man auch irgendwie gewinnen kann. Und wenn das nur Teilbereiche sind oder wenn das nur, man muss sich überlegen, was kann ich gewinnen? Deswegen war das mit dem Wahlcomputer auch so wichtig. Mir war das zumindest wichtig, ich will mal gewinnen. Ich habe keine Lust, mich irgendwie um groß allgemein Privacy und Sicherheit zu kümmern und da nur Verluste entgegenzunehmen. Ich will mal ein Thema, was überschaubar ist, und es war auch noch größer, als ich jemals gedacht habe, aber ich will ein Thema, was überschaubar ist und was wir gewinnen können. Und ich will eigentlich nur noch, dass wir uns so auslegen, dass wir gewinnen, weil ich sah einfach um mich herum Leute nach 2, 3 Jahren müde die Streit niederlegen, weil sie einfach nicht mehr weiter konnten, weil es nur Verluste, nur schlimmer, nur schlechter. Also es war auch eine Herausforderung, such dich Dinge, die du gewinnen kannst und bereite dich vor auf eine Welt, wobei es vielleicht Privacy nicht mehr gibt. Wobei Privacy ein Ding aus der Vergangenheit ist. Zumindest Privacy, so wie wir sie jetzt kennen. Ich meine, jetzt kennen Leute Privacy als eine Serie von Häkchen, die man bei Facebook setzen kann. Und das ist zwar eine Art von Privacy, aber es ist nicht die Privacy im absoluten Sinne, dass wenn ich mir mit jemandem einen Kaffee verabrede, dass das Gespräch eigentlich nur bei uns ist. So eine Art von Privacy ist es nicht, sondern es ist eine Art von Privacy, wobei man eine große US-Firma damit vertraut, bestimmte Sachen nur an bestimmte Leute weiterzuerzählen. Und das ist schon ein anderer Ansatz. Mhm. Und ich befürchte, es entwickelt sich noch viel mehr in diese Richtung hinein. Es bewegt sich noch viel mehr in Richtung von, alle machen ihre Dokumente bei Google Docs und machen Kalender bei Google Calendar und
naja, aber in gewisser Hinsicht, das wollten wir ja auch. Ich meine, wir wollten ja auch eine Gesellschaft in der Öffentlichkeit. Und wir wollten ja auch
doch nicht deine eigenen Dokumente in der Öffentlichkeit und deine, nein, deine E-Mail nicht, in der Öffentlichkeit.
Nein, das meine ich ja auch gar nicht. Aber es ist ja schwierig. Ja, ich meine, auf der einen Seite will man Kollaboration, man will irgendwie offenen Austausch, man irgendwie Informationstransparenz, man will eben auch über offene Kommunikationssysteme verfügen, man muss damit umgehen, man muss sie auch erlernen.
Ich verstehe Firmen, die jetzt auf Google Docs umstellen, ganz gut, weil die haben jetzt irgendwie eine Windows Server 2003 irgendwas, zahlen einen Trottel dafür, dass das alles am Laufen bleibt, nur damit sie Kalender und irgendwelche Dokumente teilen können mit 10, 20 Leute. Zahlen dafür Unmengen Geld und können das alles von einem auf dem anderen Tag auf Google Documents machen und sind dann froh und happy und haben E-Mail und Kalender zusammen und alles. Ja klar, macht das Sinn. Ich würde, wenn es meine Firma wäre, würde ich mir auch überlegen, wenn ich da das alles über Google Docs zu machen. Aber trotzdem hätte ich gerne, dass das alles lokal bei mir verschlüsselt wird. Und trotzdem hätte ich gerne, dass das nicht im Klartext bei Facebook und Google und alle diese Firmen liegt. Weil die Amerikaner haben mal keine Privacy-Gesetze. Haben da mal Do what thou wilt shall be the whole of the law als Privacy-Gesetz verkauft, was ihr verkaufen könnt. Und deren Wirtschaft ist ja im Eimer. Die haben am Ende nicht viel mehr als Copyright und dass sie die Daten von allen haben, als die Dinge, um Geld mitzuverdienen.
Ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich was ich hier auch vor einigen Ausgaben mal im CAE auch nochmal ein bisschen breiter habe diskutieren lassen, dass sich ja sozusagen jetzt auch eine neue Generation entwickelt, die eben auch diese Öffentlichkeit eben auch bewusst lebt.
Ja,
die
klar.
Also jetzt nicht, sagen wir mal, jetzt auch bei diesem Begriff Privatsphäre jetzt nicht immer nur so, wie wir das jetzt so aus den 80er Jahren heraus mitgebracht haben. So könnte man es nennen, ja, also die, sagen wir mal, ja auch so einen gewissen Charme darin sieht oder weniger ein Problem damit hat, die einfach ihre, wo die Grenze dieser, wo dieses Private anfängt, einfach woanders liegt, wo man es vielleicht vorher so noch nicht gehabt hat, ja, vorher möchte man, dass irgendwie alles geheim bleibt, so, und in dem Moment, wo ich vielleicht mal ein Plakat ans Litfaßsäule hänge,
dann ist das auch, anders. Das ist auch ein temporäres Ding aus der Sicht, dass jetzt auch die Personalfunktionäre langsam aus der Facebook-Generation stammen und sich auch mal angucken, was bist du denn für einer? Und dass du dieses Idee, man könnte das ganze Persönliche und wo man auf der Party war und dass man mal einen Kater hat und mal, dass das alles mal im Netz zu seinem weiten Freunde und Friends of Friends und Friends of Friends of Friends, dass sie alle wissen, dass du einen Kater hast gerade heute, dass das kein Problem ist, dass das dauert so lange, die Personalfunktionäre alle noch nicht aus der Facebook-Generation stammen und du halt diese Conspiracy von wir sind ja alle 23 und 25 und können uns das untereinander leisten, dass wir wissen voneinander, dass wir Karte haben. Dass ich halt deine Friend of a Friend, wo ich mal eine Nachricht dazu geschrieben hat heute einen Karte, dass ich das jetzt weiß, obwohl ich diese Person gar nicht kenne, das wird auch irgendwann wieder enden.
Meinst du?
Ja, weil das hat halt zu viele Nachteile. Die Firmen fangen jetzt an, die Leute zu befördern, die nicht mit 40 über irgendwelche Gesundheitsprobleme twittern. Die Leute irgendwie in der Firma weiter vorauszubringen, die nicht irgendwie twittern, dass sie gerade beim Arzt waren und die nicht twittern, dass sie... Klar fangen die Firmen damit an. Würdest du auch tun?
Weiß ich nicht.
Naja, wenn du...
Also ich habe auch schon andere Einstellungen gehört, ja, die auch... Das will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber die auch, sagen wir mal, die diesen Weg auch insoweit mitgehen, als dass das ja auch irgendwann die Normalität prägt.
Ja,
es ist prägen kann. Also ich sage nicht, so wird es sein und ich will auch gar nicht sagen, das ist jetzt
gut oder schlecht. Ja, aber dafür sind die wirtschaftlichen Impulse doch viel zu groß. Wenn du eine Firma mit 20 Mitarbeitern betreibst, dann hast du doch einen riesen wirtschaftlichen Impuls, da gesunde Leute ohne Karte.
Ja gut, ich hätte aber auch ein Interesse daran, irgendwie glückliche, ausgeglichene und sozial aktive Menschen zu haben. Und ich habe auch ein Interesse daran, dass ich eine Mixtur und nicht nur eine Monokultur von Gesundheitsfanatikern habe, weil ich halt auch denke, dass das eine gute Sache sein kann. Also ich kann nicht beurteilen oder bewerten, was jetzt die Mehrheit der Firmen oder der Personalchefs jetzt tatsächlich denkt. Ich sage mir nur, für mich ist jetzt die Konsequenz nicht zwangsläufig.
Aber ich gehe mal davon aus, dass dieses alles im Netz werfen und alles auf Facebook werfen, dass das zumindest teilweise ist das eine Phase.
Das wird sicherlich auch wieder zurückgehen. Es ist halt auch ein Ausprobieren. Ich meine, so wie wir ja früher auch alles exzessiv ausprobiert haben und es nicht unbedingt die Normalität darstellt. Und diese 18 Stunden und länger Hack-Sessions haben sich bei uns ja jetzt auch nicht gerade so eingespielt, dass wir das nur noch machen. Aber bleiben wir vielleicht nochmal so ein bisschen auch bei dieser politischen Komponente der Hacker-Szene. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, Julian Assange beim Kongress, der im letzten Jahr vor allem deswegen da war, um diese Initiative in Island vorzustellen, die ja mittlerweile auch, glaube ich, schon umgesetzt wird oder zumindest beschlossen worden ist, dass das umgesetzt werden soll, also quasi Datenfreihafen Island. Bevor wir vielleicht darauf im Detail kommen, du hast dich ja auch bei dem WikiLeaks-Projekt ein bisschen mit eingebracht. Mhm. Wie bewertest du dieses Projekt und was darum? Also vielleicht kannst du ja mal sagen, inwiefern du dich da eingebracht hast und wie du das bewertest.
Also ich habe Anfang des Jahres mitgeholfen, dieses IMI, Icelandic Modern Media Initiative, Gesetzesvorschlag oder dieses Parliamentary Initiative war es eigentlich, mitzuschreiben. War dann 2 Wochen in Reykjavik und habe mit sowohl Leute von WikiLeaks als Leute aus dem islandischen politischen Leben, Parlamentsmitglied, ein paar Aktivisten zusammen, haben wir das IMI geschrieben. Damals noch nicht als WikiLeaks-Aktivist, sondern eher als unabhängig dazugeholt, weil ich Julian gut kannte.
Schon länger kannte
und Sommer vorher, so Sommer 2009, mit denen zusammen auch in Malaysia unterwegs war, wegen dieses Hack-in-the-Box-Kongress, da haben wir zusammen gesprochen. Also nacheinander, aber über anderen Sachen, aber wir waren da zusammen als Sprecher eingeladen. Und dann auch so ein bisschen rumgereist bin in Asien. Dann kam Sommer dieses Jahres dieser Collateral Murder Film.
Also dieser veröffentlichte Mitschnitt aus dem US-Armee-Hubschrauber, wo da
genau.
Unter anderem Reuters-Journalist mit erschossen wurde.
Genau. Und da habe ich dann im Vorfeld davon mitbekommen, dass es da ein paar Probleme gab. Da gab es Twitters von Julian, die ein bisschen komisch waren. Da waren so Probleme, auch organisatorisch. Und dann bin ich dann eigentlich vom einen auf den anderen Moment habe ich alles fallen lassen und morgens um 10 mich entschieden, dass ich nach Reykjavik ging, war dann mittags schon im Flieger und habe mich eigentlich impulsiv da 2 Wochen mit beschäftigt. Haben da diesen Film fertig gemacht, die Pressekonferenz in Washington organisiert, da wo Julian dann das alles präsentiert hat. Und bin dann wieder gegangen. Also ich war nie eine WikiLeaks-Volontär, der da Tag in, Tag aus Dokumente bewertet hat oder so. Aber hab da als Freiwilliger halt mal geholfen, das alles auf die Beine zu stellen. Mhm. Um den Film und um diesen Öffentlichkeit. Das war der Durchbruch von WikiLeaks in Rest der Welt, sagen wir mal. WikiLeaks war da schon bekannt, da gab es schon eine Menge Stories.
Es war der mediale Durchbruch.
Der mediale Durchbruch in so Mainstream, Massenmedien, Breaking News, größte News der Welt, Durchbruch. Mhm.
Trotzdem war ja gerade diese Publikation von Collateral Murder auch in gewisser Hinsicht ein Wechsel der Strategie oder des Auftretens von WikiLeaks. Bis dahin hatte man sich ja vor allem als Lieferant von Rohdaten positioniert. Es ging halt darum, generell eine Plattform zu sein, über die eben anonym Material veröffentlicht werden kann, was eben so sonst vielleicht nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hätte, weil eben dann eine Person, eine Quelle da dran hängt. Da war ja nun bei dieser Collateral Murder Geschichte einiges anders. Erstens wurde ja das Video veröffentlicht, kommentiert, aufbereitet auf einer eigenen Webseite, wo auch WikiLeaks quasi mit drauf stand, sowohl auf der Webseite als eben auch auf dem Video, sodass man ja eigentlich an der Stelle sehr viel mehr schon redaktionellen Charakter hatte, als dass es sich jetzt hier nur um das Veröffentlichen eines Videos handelt. Das hat eine Menge Kritik eingefahren, wie ich denke auch zu Recht, insofern als dass das zunächst einmal dem widersprach, wie man sich selbst dargestellt hat. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, teilweise war das zumindest bei Julian der Frustration, dass es die Medien manchmal nicht richtig machten und ich glaube, er und ich glaube, wir alle waren auch echt richtig böse über dieses Video. Nicht mal so sehr diese Reuters-Journalisten, die erschossen würden, das kann man noch als, naja, War is hell, mal passiert mal was Falsches, sondern diese Leute, die dann, diese Bürger, die dann in diesem Auto kommen, um diese Verletzte abzuholen und die dann nochmal völlig erschossen worden. Das, und diese Witze, die diese Soldaten darüber machen, woran man sehr deutlich wahrnimmt, dies ist für diese Leute, die haben gerade sehr deutlich Bürger, die sehr deutlich nur da waren, um Verletzte abzuholen, komplett erschossen. Und es ist sehr klar, das ist für die just another day at the office. Mhm. Dieses Kriegsverbrechen ist für die, naja, lalala, was hast du heute noch gemacht? Na, so sehr deutlich Witze drüber machen. I think he just drove over a body. das war für uns so, hier muss mal gezeigt werden, wie das wirklich ist da draußen. Und der Angst, dass das von der Presse nicht richtig gemacht würde, dass das dann nicht wirklich so diese Aufmerksamkeit bekommen würde, war, glaube ich, Antrieb für diesen Video. Es hat auch Kritik bekommen und teilweise ja auch zu Recht. Und deswegen würde es auch nächste Mal anders gemacht. Der nächste Veröffentlichung war dann ja auch zusammen mit Spiegel, Guardian, New York Times und war nicht mehr WikiLeaks präsentiert, sondern die ganze Presse der Welt präsentiert. Und das ist auch teilweise zu Recht. Und das könnte man auch mit so einem großen Datenhaufen, wie danach gekommen ist, könnte man das auch gar nicht mehr in diesen Formen machen. Aber gerade dieses Video hat so deutlich gemacht, wie sehr wir schon von Propaganda geprägt sind. Die Propaganda ist ja immer, wir wollen da das Gute tun und das Land aufbauen und diese Bösen schießen ja immer auf uns und bringen Leute um und wir sind da ja nur, um das Land besser zu machen und zu zeigen, das ist ja ein Krieg und den Krieg machen beide Seiten total üble Sachen. Und da kann man gar nicht mehr von Guten und Schlechten reden, weil der Krieg ist diesem Punkt, wenn es schon das mal gegeben hat, ist es dieses Punkt schon längst vorbei. Und das mal deutlich auf den Punkt zu bringen, war, glaube ich, wichtig. Und das musste, glaube ich, auch in diesem Form gemacht worden.
Aber trotzdem muss man ja sagen, zieht sich ja WikiLeaks dann sozusagen aus dieser reinen, wir bewerten das alles neutral und wir würden jede Information veröffentlichen, wie es ja im Vorfeld immer postuliert wurde, eigentlich deutlich verabschiedet hat. Ich meine, in dem Moment, wo man dann auch ganz klar Stellung bezieht und sagt, wir müssen jetzt hier möglichst viele Dokumente zum Afghanistan-Krieg veröffentlichen, weil wir sind ja dagegen. Damit macht man sich natürlich auf eine Art und Weise auch angreifbar, oder?
Das ist schon die Gegendarstellung ist schon so, aber ich glaube nicht, dass das WikiLeaks selber so sagt oder so präsentiert oder dass das auch so ist. Ich bin selber nicht WikiLeaks, ich bin kein WikiLeaks-Sprecher und ich nehme schon ein halbes Jahr überhaupt keine Interviews mehr, Anfragen mehr über WikiLeaks, weil ich ja nicht drin bin und auch nicht im Namen von WikiLeaks reden kann, aber ich glaube nicht, dass das so ist. WikiLeaks sagt, wir brauchen, gerade wo es wichtig ist, und Krieg ist wichtig, gerade wo es wichtig ist, brauchen wir die Informationen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und nicht wir sind gegen diesen Krieg, sondern es gibt so wenig Informationen über was da wirklich abgeht, dass wir unsere Entscheidungen über diese Krieg nicht vertrauen können. Das ist die WikiLeaks, und nicht wir sind dagegen und deswegen müssen wir selber Aktivismus treiben, sondern hier sind die Rohdaten, gerade die Rohdaten und nicht irgendwie eine Aufbereitung. Hier ist roh, was da abgeht und macht da euer Ding raus. Und deswegen machen das jetzt auch The Guardian und New York Times. Und nee, da glaube ich nicht, dass das eine Verabschiedung von Neutralität ist. Sowieso glaube ich nicht so sehr an Neutralität. Jeder hat so seine
Agenda.
Ja, aber WikiLeaks hat da ja auch diese Climate Gate E-Mails veröffentlicht, was eigentlich die ganze Klimagipfel, wo ich auch war, in Kopenhagen, komplett entgleist hat, hat WikiLeaks auch veröffentlicht. Mhm. Weil nicht weil sie dachten, da ist jetzt ein Komplott drin, sondern das hier ist gerade wichtig. Das hier ist gerade Information, die wahr ist und die zeigt, was da im Feld wirklich passiert. Auch wenn es nicht das Komplott ist. Und das hat Julian sogar auch öffentlich gesagt. Wir sehen dieses Komplott, was diese ganze Climate Denier sehen, sehen wir nicht so. Mhm. Wir sind nicht, wenn wir das analysieren, da sind das halt Menschen, die, also Julian hat da schon entschärft oder zumindest das versucht, was natürlich dann am Ende nicht geht, wenn solche Informationen so brisant rauskommt.
Wie siehst du jetzt so eine Also es gab ja so eine ähnliche Initiative, wenn auch nur sehr abgeschwächt und beileibe nicht so erfolgreich und so stringent durchgezogen. Zum Beispiel beim Club gab es irgendwann mal auch so, wie hieß es, gelöschte Dokumente. Nee, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Also so die Idee, so eine Plattform zu schaffen, geisterte ja eigentlich schon länger rum.
Datenrecycling war, glaube ich, sowas. Aber ja.
Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Wie auch immer, spielt ja eigentlich auch gar keine besondere Rolle. Was ich sozusagen jetzt nochmal in Kontext stellen wollte, ist, wie siehst du das Verhältnis von so einem Projekt wie WikiLeaks zu der Hackerbewegung? Denkst du, dass das ein Teil davon ist? Ist das was ganz anderes? Ist das schon so eine Art Auswirkung davon?
Naja, man kann nicht irgendwie es ist deutlich, dass WikiLeaks aus unserer Gedankenwelt kommt. WikiLeaks ist von Hacker gegründet worden. WikiLeaks hat diese Gedankenwelt mit, wir brauchen Transparenz und aber WikiLeaks ist eher ein Projekt aus Unfrieden mit Medien, mit wie die Medien im Moment funktionieren. Und das ist einer unserer Themen, aber nicht das zentrale Thema. Aber WikiLeaks kommt eher aus dieser Unfriede mit the corporate media als aus was anderes. Und manche reagieren dadurch, dass sie dann selber Radiosendungen machen oder selber Media sind, weil sie die corporate media nicht gefällt. Anderen reagieren dadurch, dass sie versuchen, die corporate media auf eine ehrlichere Basis zu gestalten, dadurch, dass sie neue Materialien da reinwerfen oder neue Sichtweisen oder neue. Ich denke, beide sind wertvoll. Mhm. Und ich glaube schon, dass da, also gerade so, dass WikiLeaks handelt sich ja um Geheime. Wer zum Beispiel das Geheim, wo kommen die Informationen dann her? Wer ist Quelle? Und auf diese Ebene Geheime zu haben, das ist halt in dieser Welt nur noch Nachrichtendienste und Hacker vorbehalten. Also alles, was in der Zukunft um Geheime dreht und nicht mit Nachrichtendienst zu tun hat, das sind wir. Da müssen wir uns halt dran gewöhnen.
Was steht denn jetzt so an für die Hacker? Was siehst du denn als die kommenden Themenlagen, die sich jetzt abzeichnen? Muss sich überhaupt irgendwas ändern oder geht alles den richtigen Weg? Kann man das nicht sagen? Passiert das alles von alleine?
Also mein großes Thema, wo ich mich einlese und was mich interessiert, wo ich nicht genau weiß, was unsere Rolle sein wird, aber wir werden eine Rolle haben, ist, dass die Welt nicht ruhiger wird. Dass die Gedanke, es kommt jetzt wieder eine Periode von Ruhe. Wir hatten ja diesen Krach an der Börse und wir hatten dies und wir hatten jenes. Aber jetzt kommt wieder Ruhe. Es wird nicht wieder ruhig. Es wird unruhig bleiben. Und es wird auch einiges, wird auch echt kaputt gehen. Ich glaube, die Basisursachen für Kreditkrise, die Basisursachen für die Komplexität der finanziellen Produkte, die Geschwindigkeit der finanziellen Märkte, so alle diese grundlegenden Probleme, dieses Wollen, da eine Normalität herzustellen, damit Goldman Sachs wieder viel Geld verdienen kann, das hat sich alles nicht geändert. Es wird neues Geld dazu gedrückt, es werden die Symptome werden irgendwie bekämpft, aber die Ursachen nicht. Und ich glaube, das läuft nochmal richtig aus dem Ruder. Und ich würde da gerne, ich hätte gerne, dass die Hacker-Community dann so platziert ist, dass wir das maximal verstehen und irgendwie auch erklären können. Teilweise, weil ich glaube wirklich, dass es nicht so viele anderen gibt, die das alles insgesamt noch erklären können. Vielleicht wir auch nicht, aber wir haben zumindest einen Teil der Erklärung. Und ich halte es für wichtig, dass wir das dann irgendwie auch erzählen können, dass wir da irgendwie auch eine zusammenhängende Geschichte dazu haben. Auch mit, zum Beispiel, ich glaube, die Welt ist im Moment echt zu komplex. Was heißt, alle Systeme sind darauf angelegt, dass alle anderen Systeme funktionieren. Sie ist brittle. Zerbrechlich.
Ja.
Wenn du jetzt 10 Hammern brauchst, dann müssen die quasi schon just in time aus irgendein Lager in Süddeutschland kommen. Wenn du und die Nagel kommen dann aus dem Lager in Polen und alles just in time. Und wenn das alles mal zusammenbricht oder zumindest mal weniger funktioniert, dann läuft es viel weiter aus dem Ruder, als dass es alles was einfacher wäre. Was der Finanzwelt angeht, man müsste bestimmte Derivate, bestimmte Produkte einfach verbieten. Und zwar schnell. Hm. Weil ansonsten gefährdet man auch die realen Wirtschaft unglaublich. Und ich glaube, wir haben da ein Verständnis. Nicht, weil wir so total die wirtschaftlich die Experten sind oder weil wir so total in der Buchhaltung drin sind, aber einfach, weil wir verstehen, wie das ist, als das alles, wenn das alles dezentral und schnell wird. So, Zunahme an Dezentralität und Zunahme an Geschwindigkeit, das kennen wir schon eine Weile. Und wir haben schon instinktiv Gedanken drüber, was dann schief geht und wie das alles läuft. Und guck mal auf sowas wie Facebook. Da ist eine Menge an zwar humoristisch gebracht und zwar irgendwie auch amüsant, aber schon eine Menge an Wissen, wie funktioniert die Welt da draußen dann richtig. Und das interessiert Hacker, glaube ich, auch. Was steckt dann an Nachrichtendienste oder an politische Deals? Was steckt dann dahinter? Wir sind jetzt alle nicht mehr 17, sondern einige von uns sind auch 30 und 40. Und uns interessiert halt, wie Dinge funktionieren. Und das begrenzt sich nicht auf Kernels.
Das heißt, man sollte sich sozusagen nicht nur um die Technik als solche kümmern, sondern sozusagen auch die Gesellschaft in zunehmendem Maße als Hackobjekt verstehen.
Ja, und auch einsehen, dass wir da einen Teil der Lösung vielleicht haben. Auch wenn es nicht der Lösung ganz ist oder wenn wir nicht, aber wir haben da einen Teil der Lösung, weil wir halt verstehen, wo es manchmal lang geht. Und das ich glaube wirklich, dass wir die kommenden 10, 15 Jahre in der Welt echt noch sehr gravierende Änderungen sehen werden. Sehr, sehr, sehr gravierende Sachen werden sich ändern. Ich habe zum Beispiel mit, was ich so an Nachrichten zu mir kommt, ich habe keine Ahnung, ob wir in 15 Jahren noch den Euro haben, ob das nicht auseinanderfliegt. Dann geht das Leben auch weiter, wenn das auseinanderfliegt. Aber dann werden nochmal Sachen vielleicht ein bisschen anders. Und mein Ansatz ist, dass Leute einfach mal zu erzählen, dass das nicht alles so weitergehen braucht, dass das auch ganz anders sein kann. Und mal diese, ich merke, dass wenn ich mit Leuten rede über wie die Welt so funktioniert, dass viel Wissen, was ich habe, eher doch noch so in unserer Subculture klebt. Dass das nicht so richtig rauskommt. So wie Peak Oil damals. Wir wissen alle davon, wir haben das alles mal gelesen und die Zahlen gesehen und gedacht, ach du Scheiße. Aber alle da draußen haben so das Gefühl, was ist das denn für ein Thema? Und das Gefühl habe ich jetzt auch mit dieser, was passiert denn in der Wirtschaft oder was passiert mit Europa oder wie sieht die Zukunft aus? Klima, was passiert in den nächsten 20, 30 Jahren? Ich glaube, dass wir da auch eine größere Fantasie haben, was da an mögliche Szenarien alles passieren könnte.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, man hat vielleicht auch noch eine größere Verantwortung. Mhm. Und was ich ja auch festgestellt habe, ist, dass selbst wenn Leute, selbst wenn sie die Zahlen haben, selbst wenn sie die Zahlen sehen, selbst wenn sie es erklärt bekommen, dass eigentlich auch viele es nicht unbedingt auch immer hören wollen.
Nee, klar.
Und nicht unbedingt, weil es ja auch diese Masse an Veränderungen natürlich auch schon an sich bedrohlich daherkommt, weil man irgendwie, oh Gott, jetzt kommt schon wieder dieser Hacker und erzählt mir wieder, wie die Welt gleich morgen wieder auseinanderfällt. Das will ich jetzt gerade irgendwie nicht hören, weil dann kann ich irgendwie nicht über Kindergarten, Schule und meine Berufswahl nachdenken, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, in 10 Jahren stürzt alles ein. Und ich denke, dass sich dann viele Leute eben auch abwenden und das ist auch schon eine gewisse Kraft dazugehört, eben trotz solcher Drohszenarien, die sich aus so einer Analyse unter Umständen ableiten lassen, dann auch noch so die Gewissheit zu behalten, okay, das sieht jetzt zwar alles bedrohlich aus, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt der Untergang der Welt sein. Ich nehme mich dieser Realität jetzt trotzdem mal an und versuche mal darüber produktiv nachzudenken. Mir kreist die ganze Zeit so ein Begriff aus der Softwareentwicklung durch den Kopf, wo man ja auch dieses Problem hat, dass wenn man so ein System entwickelt hat und man schraubt dann immer dran rum, dass es dann immer an Komplexität zunimmt, die Abhängigkeiten untereinander immer weiter zunehmen und irgendwann wird das Ganze nicht mehr handelbar, dann brechen einem noch 2, 3 Leute weg, die da ewig dran mit rumgeschraubt haben, dann versteht man die Komplexität eben auch nicht mehr. Und wenn man dann eben nicht diesen Prozess des Refactorings, ja, dieses, ich nehme mir jetzt eine einzelne Komponente, schau, was sie eigentlich tun soll, guck, was ihre Instabilität ist und baue sie dann irgendwie neu, damit sie im Wesentlichen dieselbe Dienstleistung erbringt, aber eben stabiler, vorhersagbarer und vielleicht eben auch wartbarer. Dass man so einen ähnlichen Prozess vielleicht auch an die Gesellschaft anlegen sollte und dass das vielleicht eine Aufgabe sein könnte für die Hacker, sozusagen so ein Refactoring der Gesellschaft.
Das ist genau, was ich meinte mit dieser Vereinfachung. Wir brauchen eine Menge unnötige Komplexität und nicht mehr Verständlichkeit aus Prozesse aus der Gesellschaft rauszunehmen. Ja, das muss das Thema der nächsten 10, 20 Jahre sein.
Ja, Rob, ich denke, an der Stelle können wir das dann auch zum Ende führen, hier unser nettes Gespräch. Weil jetzt
ja, war
schon,
gut, ne?
Jetzt sind wir schon... So, haben wir auf jeden Fall eine Menge auf den Tisch gelegt. Da muss man jetzt erstmal drüber nachdenken. Muss ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Müsst ihr dann auch mal alle drüber nachdenken, ihr, die ihr jetzt hier durchgehalten habt, fast wieder 3 Stunden.
Holy Moses.
Ja, ja, da kommt immer ganz schön was zusammen, wenn man erstmal anfängt, ein bisschen zu diskutieren. Aber das war jetzt auch mal ein wichtiger Rückblick. Mir brannte es auch lange Zeit auf den Nägeln, auch mal so diese spezifische holländische Perspektive hier auch mal mit aufzunehmen. Was ja auch schon so ein paar andere Chaos Radio Express Folgen ergänzt, wo ich versucht habe, so diese alte Zeit auch nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Die eine habe ich ja schon genannt, die 100. Ausgabe. Wer es noch nicht gehört hat, in dem Zusammenhang gibt es ja auch die schöne Sendung Tuva TXT, Ausgabe Nummer 77, die so in diesen Gründungsmythos vom Club mit reingeht. Und auch zuletzt, gerade wo wir vorhin noch über diese BTX-Geschichte, also sozusagen dieser Urhack des CCC gesprochen haben, da hatte ich ja neulich die Live-Sendung in Linz auf der Ars Electronica mit Vic und Andreas Lena über CCC und eben auch dieses Verhältnis zu der Öffentlichkeit, Chaos Radio Express 161. Und jetzt haben wir wieder eine Sendung, wird aber sicherlich auch nicht die letzte sein. Gut, jetzt halte ich aber auch das Maul. Vielen Dank, Rob.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Chaos Radio Express.